Jahr paar neue Folgen. Jede Woche bleibt die Welt kurz stehen. Wenn sie dann Max und Sebi analysieren, was aktuell so in der Szene passiert. Willkommen in der Klangküche.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und liebe Zuschauer. Wir drei, ja, gut gelaunten Kollegen haben uns wieder online zusammengefunden, um euch zu bespaßen. Ich möchte einmal einen fetten Shoutout an uns hier raushauen, was wir jedes Mal uns mit Windows und seinen Updates abmühen müssen, ist wirklich Wahnsinn. Also ich hoffe, ihr würdigt das. Das ist jedes Mal, müssen wir irgendwie gefühlt alles neu einstellen, aber wir machen das natürlich sehr, sehr gerne, weil wir wollen euch natürlich auch was Geiles hier liefern. Ja, schön, ja,
kann man dass sagen, ihr da seid. Seitdem wir Videos aufnehmen. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen in deinen Schimpftiraden hier auf Windows. Seitdem wir Video aufnehmen, brauchen wir immer so locker eine halbe Stunde, bis wir erstmal aufnehmen können. Ne? Das hat sich irgendwie voll in die Länge gezogen.
Ja,
ganz schön, also, krasse Entwicklung.
Ich fände es echt schön, wenn man irgendwie so einer Software mal sagen könnte, so, du funktionierst jetzt, und das ist ja auch kein sicherheitsrelevantes Ding, also Sound irgendwie, ne, so. Und dann einfach mal sagen, nee, bitte jetzt einfach nichts mehr ändern. Mittlerweile, es ist eine Pest geworden, diese Update-Wut, weil du musst ja überlegen, also hier, wir haben hier ein Zusammenspiel von, ich würde sagen, irgendwie 6 verschiedener Software und plus das Betriebssystem, und jedes einzelne Element davon meint ja irgendwie 3-mal pro Woche updaten zu müssen. Ich finde das ist eine sehr merkwürdige Entwicklung. Alles ist ja nur noch im Abo. Alles ist quasi, also nie ist was gefühlt fertig, oder?
Wisst ihr, was ich meine? Gerade bei Spielen ist das ganz schlimm geworden. Ja. Du kaufst dir ein Spiel, du kaufst dir eigentlich eine Alpha oder eine Beta.
Ja, also und leider.
Die wird dann über 2 Jahre gefixt.
Das ist bei PC natürlich noch krasser als bei Konsole, aber es ist eine Pest. Also dadurch, dass man eben sagt, hey, alle immer online, glaube ich, dass das auch auf Entwicklerseite irgendwie so ist, dass man sagt, ja, hau halt raus, die Fixes machen wir dann schon mit der Zeit. Und ja. Kacke. Ja.
Entschuldigung. Ich bin ein wenig erkältet.
Ja. Langweilig dich schon wieder.
Ja, ein wenig müde.
Ja, ist ja auch schon, also alle Kinder jetzt ab ins Bett, würde ich sagen, ne? 8:30.
Ja.
Okay, dann wir sehen uns dann wieder nächste Woche. Bis dann.
Okay, ja. Komm, wir haben genug Intro-Gelabere. Jetzt gehen wir mal in die...
Das Thema der Woche.
Fast ziehen dann.
Fast, ja, wir haben zwei. Ja, ich wollte gerade sagen, grammatikalisch alles super korrekt. Wir gehen in die Thema der Woche. Ja.
Ja, wir haben 2 Themen mitgebracht, mal wieder diese Woche. Und wir hatten gerade eine kleine Diskussion zum ersten Thema. Und zwar hat uns das auch ein Hörer geschickt. Ich weiß gar nicht jetzt gerade, wie er heißt. Grüße gehen raus an Unbekannt, an Kevin. Und zwar integriert TikTok künftig Spotify, Apple Music und Amazon Music. Und da habe ich gesagt, kurz vor der Sendung, das klingt gar nicht so spannend. Ich weiß gar nicht, ob das wert ist, als Thema der Woche aufgegriffen zu werden. Und sagtest du, lieber Max, doch. Das ist voll das heiße Thema. Lass uns mal darüber sprechen.
Ich muss jetzt erstmal dazwischengrätschen und fragen, ich raff überhaupt
nicht. Was ist TikTok eigentlich?
Ja, was ist TikTok?
Dieses Internet, ich glaube, das setzt sich nicht durch. Nee, erklärt mir mal bitte ganz kurz, was heißt integriert Spotify? Also,
ja, das muss Max jetzt machen, das ist jetzt
eine. Okay, pass auf. Wenn du ein Video hochlädst auf TikTok, hast du immer einen Original-Sound. So heißt das File, was quasi, also das Audio-File, was unter dem Video hinterlegt ist. Du kannst dann, wenn du es hochgeladen hast, auf das Audio-File raufklicken. Und mehrere Leute können mit deinem Audio-File weitere Videos machen.
Ja.
Beispiel, du lädst jetzt eine Demo hoch, wie wir es jetzt mal besprochen haben, von einem Song. So, diese Demo packst du auf TikTok als Video und Leute können mit deinem Sound von dem Video jetzt auch Videos machen. Sprich, das könnte sich dadurch vervielfachen.
Und dadurch ist die Referenz ist immer dieses Soundfile.
Richtig, immer das, was du hochgeladen hast am Anfang. So, und jetzt wird es so kommen, dass du zukünftig, sobald eine Nummer veröffentlicht ist auf Apple, Spotify und auch Amazon Music, kannst du auf so einen Button klicken, der auf dieser Soundpage ist und sagen, Spotify oder Apple, ich möchte bitte, dass dieser Song, den ich hier gerade höre, später in meiner Playlist zu finden ist. Sprich, Leute müssen nicht mehr auf Spotify gehen oder auf Apple Music und 30 Minuten lang erstmal gucken, ob der Sound online ist oder ob er bisher irgendwie hochgeladen worden ist, sondern einfach nur auf den Button klicken und die Nummer ist in deiner Playlist.
Das heißt?
Das wiederum kann echt viele starke Effekte im Release-Radar oder generell auf deinen Profilen vorrufen.
Also das heißt, wenn so ein Sound viral geht, ja, dass die Leute nicht mehr irgendwie kompliziert rausfinden müssen, was das jetzt ist, sondern dann gibt es einfach direkt dann, oh geil, den Sound mochte ich hier, den habe ich jetzt in 14.000 verschiedenen TikToks gesehen, der hat sich jetzt in mein Hirn gebrannt, den möchte ich sofort in meinen Spotify-Playlist dazu packen, und dann ist da ein Button und dann bin ich sofort in meinem Spotify drin, oder?
Genau, mit der Voraussetzung, dass der Sound schon online ist und hochgeladen worden ist.
Ne? Ja gut, das klar, muss ja released sein und muss sozusagen diesen digitalen Fußabdruck, das erkennt ja dann wahrscheinlich so ein Content-ID-System, erkennt dann, oh, in diesem Song oder in diesem Video-Ding kommt der Sound drin vor und das ist Neptunica mit irgendwas und dann verknüpft. Okay, und das war bisher
nicht so? Und ich kann mir vorstellen, nein, das war bisher nicht so. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Feature so viele Pre-Saves und generelle Playlist-Saves auslösen kann, die es zuvor sowas niemals gab, weil ihr wisst ja, wie Leute sind.
Aber warte, da muss ich reingrätschen. Du hast doch gerade gesagt, das geht nur bei releaseden Songs. Pre-Save ist ja.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht mit Pre-Save funktionieren kann. Das weiß ich nicht. Ist gerade eine Vermutung jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das einfach mehr Output auf den Plattformen haben kann, weil Menschen sind faul. Wir sind auch faul. Wenn wir 30 Minuten lang erstmal rumklicken müssen, bis wir unser Produkt finden, dann nervt uns das. Wir wollen sofort immer alles instant. So.
Ja.
Wenn du jetzt auf einen Button klickst und den Song in deiner Playlist hast, ist es doch weitaus einfacher und lukrativer für dich als Konsument, anstatt dass du erstmal 30 Minuten lang bei Spotify nach deinem scheiß Titel suchen musst.
Ja, klar. Also das ist halt, das löst das Problem, dass man die Zuhörer von der einen Plattform, vom einen Ökosystem ins andere rüber schwenken muss. Also man kennt Richtig. Das zum Beispiel. Bei Instagram zum Beispiel, das ist super schwierig. Du kannst da ein geiles Posting machen, hier, mein neuer Song, ja, check den mal auf Spotify, kannst du vielleicht runterschreiben als Bildbeschreibung, aber, und der Song macht dann 100.000 Views, aber es machen am Ende nur 300 Menschen von diesen 100.000.
Ich habe da
und wenn ein Button wäre, wenn da ein Button wäre, ist das die Abkürzung, das ist quasi, wie nennt man hier, das Wurmloch, man kommt direkt von der einen zum anderen, ohne noch suchen zu müssen. Das ist wirklich tatsächlich eine richtig
super gute, Vergleich. Ja. Super Vergleich mit dem Wurmloch, weil genau so ist es. Und das Schöne ist, es ist für beide Plattformen ja quasi ein Win-Win. Weil du musst die Plattform ja nicht mehr dafür verlassen, um die Nummer dann in deine Playlist zu packen wahrscheinlich. Drückst du auf den Button, dann ist die drin und beide Plattformen profitieren davon. Spotify, weil sie nur mal, oder Apple, weil sie nur mal mehr Hörer dadurch auf ihre Plattform locken können. Und TikTok, weil Leute nicht mehr von ihrer Plattform gehen in der Zeit, sondern weil sie wissen, okay, mein Song ist jetzt in meiner Playlist auf meiner anderen Plattform.
Ja, und du hast zufriedene Perfekt. Hörer, ne? Also es ist ein Service auch für die User. Das ist
Definitiv.
Klingt in der Tat sehr sinnvoll.
Ich kann dazu noch ein paar Background-Infos geben, wie schwer es nochmal ist. Ich habe das letzte Mal getestet, wie schwer es ist, Follower einfach mal dazu zu bringen, einen Song anzuhören, ne? Also Streams zu generieren. Ich wollte das mal wissen, wie die, man sagt, glaube ich, im Marketing-Sprech Conversion Rate. Wie viele haben die Story gesehen und wie viele konnte ich wirklich dazu bewegen, mal etwas anzuklicken? Und das ist ganz interessant. Ich habe einen Song von mir, Vanilla Woods, 2&1 genommen. Der hatte zu dem Zeitpunkt keine 1000 Streams, ich glaube 765 oder so. Und dann habe ich bei Instagram und bei Twitter jeweils quasi ein Posting gemacht und gesagt, ey, bitte einmal alle, die das gerade sehen, diesen Song einmal streamen. Ich will einfach mal wissen, ob das klappt. Es geht auch nicht ums Geld und so, weil, ne, also 1000 Streams, 2 Euro, also darum geht's letztlich nicht. Sondern einfach mal wissen, wie viel konnte ich generieren. Und ich glaube, das Twitter-Posting hatte Impressionen, ich glaube, ich müsste nochmal nachgucken, aber um die 2000 vielleicht. Dazu nochmal, bei Instagram auch nochmal 1000 Mal wurde die Story angeguckt. Und am Ende habe ich dadurch, 61 Plays generieren können.
aus 3000 Reach. Ja, das ist schon gar nicht so schlecht, ne?
Ja, ich habe aber auch, okay. Ich habe auch emotional erpresst, ne? Ich habe ein Katzenbild gepostet und habe gesagt, diese arme Katze kriegt kein Essen, wenn ihr das jetzt nicht also ich habe schon alles gegeben.
Alter.
Ja, da sind ja ungefähr 2% Conversion Rate, ist das schon ziemlich hoch. Man rechnet immer mit 1 oder weniger Prozent normalerweise.
Also das ist krass,
und du hast noch Ja, das ist krass, aber du hast auch noch zusätzlich, da bist du ja erstmal nur in Stufe 1, also du hast die Leute rübergekriegt in der Plattform, du musst sie auch noch dazu bringen, 30 Sekunden den Song anzuhören. Ja, ja. Das ist eigentlich das richtig Schwierige, weil die meisten von diesen 60 Leuten hören die ersten 3-4 Sekunden und dann sind die schon wieder Feierabend, sind die schon wieder weg.
Ich finde auch, die logische Konsequenz aus diesem Experiment, ne, für mich war ganz klar, also klar, wenn du jetzt Millionen oder zig Millionen Follower hast, sieht es anders aus, aber wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5.000, 10.000, 20.000 Follower hast, dieses Betteln oder die Leute dazu animieren, bitte streamt den Song, ich glaube, das hat einen relativ geringen Impact. Am Ende ist es so, dass du einfach einen guten Song machen musst. Und das, also verstehst du, das muss organisch, das muss echt passieren. Die Menschen müssen den wirklich gut finden, die müssen den wirklich hören wollen. Dann das, also dieses, macht mal bitte das, tut mal bitte jenes, klickt mal bitte dort. Wie gesagt, vielleicht 1-2% kriegst du hin, ob wer davon jetzt auch noch am Ende 30 Sekunden sich wirklich anhört und wer davon da am Ende den Song auch wirklich gut findet. Ja? Also nur weil du das gesagt hast, das funktioniert halt nicht.
Nee, also man muss aber fairerweise sagen, es gibt tatsächlich auch noch ein Argument, das dafür spricht. Manchmal kann so eine kleine Initialzündung, so ein kleiner Funken, aber auch tatsächlich Steine ins Rollen bringen. Ne? Also wir kennen zum Beispiel das Blue.
Ja.
Nicht die David Guetta-Version, das Original. War damals ein halbes Jahr veröffentlicht, war ja ein Flop, hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat das ein Radio-DJ in Italien entdeckt, die Platte in die Hand bekommen und hat angefangen, das Ding zu spielen.
Ja, aber wäre die Single nicht gut gewesen, hätte es halt trotzdem nicht funktioniert.
Nee, aber sie hat am Anfang nicht funktioniert, weil einfach aus irgendwelchen Umständen hat das nicht genug Leute erreicht.
Ja,
und dieser eine Radiomoderator, der musste erreicht werden. Und der hat es dann auf Sendung genommen, dann haben Leute im Sender angerufen, wie heißt die Single eigentlich, und so fing das dann wie eine Lawine an zu rollen.
Ne? Ja, also ich glaube, also um das nochmal ein bisschen einzuordnen, was ich gesagt habe, ich sage nicht, dass man das nicht machen sollte. Ne? Natürlich solltest du die Möglichkeit nutzen.
Alles mitnehmen, was geht.
Was geht. Nur was halt nicht funktioniert, egal ob du eine riesengroße Reichweite hast, einen Song, der nicht das Zeug dazu hat, das kriegst du nicht gepusht. Du kriegst das nicht künstlich erzeugt. Das funktioniert nicht. So gut sind die Algorithmen dann schon noch.
Ja.
Genau.
Also am wichtigsten ist ja nachher, dass der User sich den Song anhört oder der sich den Song anhört, auch das Herz anklickt. Ja, ich mag diesen Song. Und das ist ein super starkes Signal für die Algorithmen. Darauf kommt es nachher drauf an. Ne? Und dafür brauchst du einfach einen guten Sound, einen guten Song. Ja, gute Ideen. Genau. Ja, auf jeden Fall hat jemand von euch gelesen oder rausgefunden, wann dieses Feature kommen soll bei TikTok?
Ich wusste bis eben nicht, worum es geht, also ich nicht.
Nee, also ich hatte einen Artikel gelesen, da stand drin sofort. Ist jetzt schon scheinbar online, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen.
Also. Achso, nee, warte mal. Das hat uns der Kevin ja auch geschrieben. Dieses
kommt scheinbar noch.
Ja, nee, das haben sie gerade in den USA und Großbritannien ausgerollt und die anderen Märkte folgen. Also es kommt dann, ne? Ja.
Okay, dann können wir ja sehen, ob das jetzt
aber
noch
das gerade für mich wird. Jetzt, ich gerade muss für mich jetzt als TikToker, seitdem ich ja losgestartet bin, da für mich super lukrativ und interessant, weil ich gebe da mittlerweile schon sehr stark Gas und das macht schon Sinn, also für jeden Musiker.
Aber das ist, glaube ich, tatsächlich erstmal nur für veröffentlichte Songs, dass die in die Spotify-Bibliothek eingefügt werden. Also noch nichts irgendwie mit Pre-Saves oder so. Da hat es, glaube ich,
keinen. Ja, umso besser, wenn der Song schon online ist und Leute sofort draufklicken können, ne? Und du dann erst Promo machen kannst oder Promo machst.
Ich glaube, es spielt auch so eine Rolle, wenn der Song in den ersten Tagen nach Release viele Streams macht, ist auch ein gutes Signal. Also für den Algorithmus, ne? Dass die ersten Tage immer entscheidend sind. Und dann kannst du natürlich richtig Gas geben, wenn du auf TikTok aktiv bist und so Plays generieren, ne? Auf jeden Fall ein neues Marketing-Tool, das ziemlich mächtig sein könnte. Ja, müssen wir mal weiter beobachten. Ja. Apropos mächtig.
Ja, das nächste Thema. Ich habe mir das Video, es gibt ja von FL Studio, die bringen immer so ein What's New YouTube-Video raus. Kurz zur Erklärung, FL Studio ist eine DAW, also ein Programm, mit dem man Musik machen kann. Musikproduzenten kennen das, es gibt da ja völlig unterschiedliche Programme, FL Studio, Ableton, Logic, Cubase und viele weitere. Und ich finde mal ganz spannend, was FL Studio so für Updates bringt, weil die sind bekannt dafür, dass sie sehr innovativ sind. Und ich habe mir das Video mal angeguckt und ich finde, da sind einige spannende Sachen drin, die nämlich auch Dinge beeinflussen werden, die wir hier öfter besprechen. Also das eine, was ich mitbekommen habe, war, dass sie im Prinzip jetzt eine Kooperation mit DistroKid heißt
DistroKid
eingehen. Das heißt, DistroKid ist ein Vertrieb, ja, also quasi die Schnittstelle zwischen deiner Musik und Spotify zum Beispiel. Also aktuell ist es ja so, du kannst nicht einfach bei Spotify selber irgendwas hochladen, du brauchst einen Vertrieb dazu. Oder jetzt Spotify, Apple Music, Amazon, ist ja egal.
Alle Streaming-Plattformen, ja.
Streaming-Plattformen, genau. Und FL Studio hat jetzt sozusagen gesagt, ey, wisst ihr was, du kannst direkt aus dem Programm sozusagen das Release raushauen und haben sozusagen die Schnittstelle da eingebaut. Klar, du könntest jetzt sagen, du kannst auch einfach das DistroKid, dort einen Account haben. Aber allein, dass du dieses Feature da einbaust, ja, bringt vielleicht auch viele auf die Idee zu sagen, ey, das probiere ich doch mal aus, warum nicht sofort releasen, die vielleicht vorher so eine kleine Hemmschwelle noch hatten.
Ist auch eine Hürde abbauen, ne? Wieder so eine kleine Hürde für den User wegnehmen und ihm das Leben leichter machen. Ja.
Genau, und die haben sich dazu auch noch dann Folgendes überlegt, weil ja die dann natürlich überlegt haben, ja, jetzt animieren wir immer mehr Leute dazu, Songs zu releasen. Dann gibt es natürlich das Problem, wer sagt denn, dass die Leute gute, also dass sie zumindest die Mindestanforderungen, sage ich mal, erreichen. Und deswegen haben sie auch ein Mastering AI, künstliche Intelligenz powered Tool eingebaut. Das heißt, du kannst jetzt auch, aber das ist nur, wenn du, genau, die haben so ein Abo-Modell dabei. Also wenn du jetzt FL Studio Abo hast, dann kannst du deren Mastering AI Dingsbums benutzen. Wie gut oder wie schlecht das ist, finde ich relativ, ist mir jetzt erstmal egal, aber ich fand ganz interessant, als ich das gesehen habe, konntest sogar genau sagen, wie viel LUFS, das heißt, wie laut soll das sein, dann stand da noch, welche LUFS-Werte bei welcher Plattform so der Standard sind, du konntest verschiedene auswählen, also Presets sozusagen, kannst die dann im AB-Vergleich dir anhören, also die machen das schon so, dass sie machen es dir sehr einfach, so ein Mindestlevel an Qualität zu erreichen und Songs zu releasen. Das heißt, für uns, für euch, für alle da draußen, ich würde behaupten, in Zukunft wird es noch deutlich mehr Releases geben, als es sowieso schon gibt.
Ja, ich glaube, diese Features, die zielen aber...
Max also kackt ab.
Die Zielgruppe, ich will mich da ranpirschen an die Thematik. Die Zielgruppe, glaube ich, für sowas ist eindeutig der Hobby-Amateur Bedroom-Musiker. Also jemand, der professionell irgendwie oder ein bisschen professioneller Musik macht. Also ich sag mal so Richtung, keine Ahnung, 100.000 Streams im Monat oder sowas, ne? Der rendert bestimmt nicht direkt aus FL Studio in Spotify rein sozusagen und nutzt deren Mastering-Service. Da hat man in der Regel Labels, mit denen man zusammenarbeitet und vorher einen Release plant und das Artwork bespricht und solche Sachen, ne? Und von daher würde ich sagen, die Zielgruppe ist ist eher so die Unterschicht, in Anführungszeichen. Nein, also der Amateurbereich, ja. Und, und dementsprechend, und jetzt kommen wir zu der Aussage, werden auch viele Amateurproduktionen dann demnächst vielleicht zu finden sein.
Ja, auf jeden Fall.
Spotify, die es eigentlich sonst nicht gegeben hätte.
Genau, die Hürde wird runtergesetzt und dadurch werden einfach noch mehr Songs released. Mich hatten auch Leute dann gefragt, ja, ist das irgendwie, findest du das scheiße? Du machst ja selber Mixdown und Mastering und so. Ist das nicht für dich jetzt voll, wie sagt man, Branchen? Nee, wie sagt man da? Also für mich
Konkurrenz
oder so. Und ich habe direkt gesagt, auf gar keinen Fall. Also wer sowas, wie du gerade gesagt hast, wer sowas nutzt, der war früher nicht mein Kunde. Also ne, das nimmt mir keinen einzigen Kunden weg. Ich sehe das sogar eher positiv zu sagen, ey, für Leute, die jetzt am Anfang vielleicht noch sind oder sehr junge Producer oder so, die können dann zumindest vielleicht mal so ein bisschen die Qualität auch anpassen, ne? Also oder kriegen Gespür dafür. Also deswegen, ich sehe das relativ unkritisch für meinen Bereich. Genau.
Ja, das beste Feature kommt ja eigentlich noch, finde ich jedenfalls. Das ist gar nicht DistroKid oder das Integrieren, sondern die Stem Extraction finde ich für mich gerade super, super interessant.
Ja, das habe ich auch ausprobiert. Also wir hatten das in der Klangküche auch schon mal besprochen. Also was es ja schon länger gibt, das nannte sich Splitter-Tool, glaube ich, ganz am Anfang oder so.
Das war scheiße.
Ja, aber die Technik dahinter.
Erklär doch erstmal, was das ist.
Ja, das wollte ich ja gerade machen. Also, mittlerweile auch wieder KI-basiert, ne, alles künstliche Intelligenz. es ist mittlerweile möglich, einen Song irgendwo reinzuladen und jetzt kommt die einzelnen Gruppen, aus denen so ein Song besteht. Also das Drumming, also Schlagzeug, Bass, Synthesizer, Melodien, Vocal, zu separieren. Ja, obwohl du nur das Summensignal sozusagen vorliegen hast. Das ist mittlerweile möglich. Und das Spannende ist, FL Studio hat jetzt diese Funktion in die DAW eingebaut. Und ich habe das vorhin mal getestet. Ich habe Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours einfach reingezogen in die DAW und habe gesagt, so, teil mir das mal auf, drösel mir das auf. Ja, es dauert dann irgendwie für einen 7-Minuten-Song, hat es, glaube ich, 30 Sekunden gedauert. Das ist auch extrem krass. Es ist sehr CPU-intensiv. Mein Rechner ist einmal komplett auf 80, 90 Grad hochgefahren. Also, aber es geht sehr schnell. Man bekommt diese Engine auf seinen eigenen Rechner. Das ist, also du brauchst kein Abo oder irgendwas. Und das fand ich schon krass. Ich kann jetzt einfach mit der DAW, die ich habe, Sounds separieren. Und ich habe dann von Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours, ich hatte dann das Vocal, die Melodie, das Drumming, alles einzeln und dann kannst du halt in 30 Minuten, sage ich mal, ein Mashup machen, ne? Also zwei Songs rein, selbe Tonart.
Ja.
Das ist so einfach jetzt geworden.
Das ist der Geheimtipp, selbe Tonart, das schaffen auch nicht alle.
ich hab's schon schnell gesagt, damit bloß nicht so viel Scheiße jetzt rauskommt.
Also ja. dieses Feature der Stem Separation, das gibt's ja schon länger, irgendwie seit, klar, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren auf jeden Fall bieten das einige Tools an. Also so Standalone-Programme haben das zum Beispiel drin. Und auch hier dieses Virtual DJ, das ist ja eine Software, mit der DJs auflegen können. So ein bisschen vergleichbar mit Recordbox vielleicht. Die konnte das auch schon. Und zwar live dann. Ne? Ich kann mir vorstellen, wenn du da einfach mehr CPU-Power drauf packst, ist das besser, was so die Artefakte betrifft und so weiter. Dass die Qualität
also,
ein bisschen...
Das war wirklich sau... Ich hab's euch ja geschickt. Ja. Ne? Also das war einfach richtig gut. Man konnte das so verwenden. Also...
Ich finde das auch interessant. Also das ist auch ein Tool, das kann dir auch als Produzent helfen. Also ich kann mich erinnern, also ein guter Tipp ist immer, man lädt sich einen Referenzsong in seine DAW rein, ganz oben meinetwegen in die Spur und dann hört man immer zwischendurch mal nur diesen Song an, wie ist denn der Sound da im Drop und so weiter und so weiter und so fort und wie sind denn da die Hi-Hats gesetzt und so. Und dann haben wir früher so Experimente gemacht, ja, oh, das kannst du gerade im Drop nicht gut hören, dann machst du einen EQ drauf, einen Equalizer, und cuttest meinetwegen alles unter 500 Hertz weg oder alles über 500 Hertz, um zu gucken, wie ist die Bassline gebaut und so. Ne? Du hast es schon selber so versucht hinzutricksen so ein bisschen, um das besser zu hören. Und jetzt kannst du die Elemente extrahieren. Das ist natürlich total geil für die Analyse, wenn du dich im Producing befindest und Songs so bauen willst, die so ähnlich sind wie. Super geiles Tool, ne? Ja. Aber na klar, ist auch für Mashupper und für Remixer auch ein super Tool. Die können das natürlich toll verwenden.
Also wenn ich mir überlege, wie früher, da war der Run immer groß auf A Cappellas, ne? Also ja. Sobald, oh, es gibt das A Cappella und das eröffnete auf einmal Möglichkeiten. Gerade auch für Nachwuchsproducer, wenn du selber noch deine Skills verbessern willst, ne, es ist so ein geiles Tool. Lad deinen Lieblingssong in die DAW, separiere die einzelnen Stems und dann machst du halt mal einen Remix, also die einfachste Art von Remix, dass du einfach nur sagst, ey, ich mach mal meine Drums, also meine, wie ich das Schlagzeug setzen würde. So, es ist so leicht und dann kannst du ein bisschen üben. Wie klingt's cool?
Ja.
Und dann
lässt du kannst auch noch. Du kannst auch noch ein großes Thema ist ja auch immer Musiktheorie und Harmonielehre und so weiter. Du kannst jetzt auch, das geht auch in FL Studio, vielleicht geht das Ganze auch in anderen DAWs, das weiß ich gerade gar nicht. Aber in FL Studio wissen wir sind alle FL Studio-Nutzer, deswegen. Ja. Du kannst jetzt zum Beispiel die Bassline hast du extrahiert und jetzt kannst du Audio to MIDI machen in FL Studio. Mhm. Du kannst jetzt, macht er dir aus dem Audio-File auch gleich die MIDI-Spur.
MIDI heißt so richtig die Noten.
Du siehst die Noten, genau, in deinem Piano-Roll. Und dann kannst du hingehen und dir die Bassline so sounddesignen, wie du das haben willst, ne? Oder anders setzen vom Groove her und so weiter.
Das ist schon und krass.
Also, das ist schon easy jetzt alles. Also das sind echt Sachen, die sind so cool für den User, für den Anwender.
Und das meine ich halt. Also die haben jetzt mit diesem Update, was noch nicht mal ein großes Update war, ne? Das war nicht jetzt die große auf 22, das war 21.4 oder so. Und das finde ich bei FL Studio wirklich beeindruckend, wie die immer weiter am Puls der Zeit sind, jetzt diese AI-Geschichte sinnvoll in ihre DAW einbauen. Also da müssen die anderen Hersteller jetzt echt mal wieder gucken, dass sie nachziehen. Ne?
Ein Feature fehlt noch bei dem FL Studio Update, was ich aktuell sehr wichtig finde, nämlich so eine Sped-Up-Funktion, eine gute. Also einen guten Algorithmus, der dir wie bei Logic Pro, das heißt VarioSpeed, bräuchte man noch einen für FL Studio.
Time Stretching. Ja, Time Stretching noch besser.
Ja, aber ist das nicht dasselbe wie bei Logic mit VarioSpeed? Also manche kennen es vielleicht, diese Funktion bei Logic. Die ist viel, viel geiler. Die klingt besser als Time Stretching bei FL Studio.
Ja, das ist auch Time Stretching, was bei Dings da gemacht wird. Aber die Algorithmen, darauf kommt es an, wie gut die gebaut sind.
Richtig.
Ne? Und hatten die nicht auch letztens so ein ChatGPT-Plugin drin in FL Studio? Du kannst jetzt gib mir Akkorde für einen Trance-Song und dann baut er die gleich in die Piano-Roll an, glaube ich. Ne? Geht auch. Oder war es Beta-Version noch?
Die sind da auf jeden Fall krass dabei. Also,
Also wir haben gerade eine geile Entwicklung. Das liegt daran, im DAW-Bereich ist das, haben wir eine gute Situation, dass es viel Konkurrenz gibt und du musst solche Features reinbauen, sonst bist du irgendwann abgehängt. Ne?
Ja, ja.
Dann ziehen Ableton und so weiter davon und deswegen müssen die sowas bauen und das ist total geil für Innovation. Ne?
Achso, eine Sache.
Auch mit den kostenlosen Updates und so ist halt mega. Ich meine, mega du kriegst diese Funktion für keinen Cent musst du zahlen, um diese geilen neuen Features zu haben bei FL Studio.
Ja. Und sie haben ja jetzt erstmalig ein Abo-Modell eingeführt. Ne? Das ist ja das ist neu für FL Studio, dass man auch einen Cloud-Service nutzen kann. Und sie haben jetzt auch eine Konkurrenz zu Splice direkt mit reingebaut. Ne? Also du kannst jetzt
Sample Library. Ja.
Genau, eine Sample Library mit auch, und ich habe mir das mal angeguckt, wenn die Bibliothek, die sie anbieten, wenn die gut ist, dann ist es für einen FL Studio Nutzer auch wieder viel, viel besser als Splice. Ich habe das nämlich gesehen, weil du kannst natürlich in FL Studio, du musst nicht aus dem Fenster raus oder so, du bleibst da drin und du konntest dann halt, wenn du das ins Projekt ziehst oder so, dann hat er auch direkt immer so, weil der kennt ja dann sozusagen die Tonart, die Geschwindigkeit und so weiter und der passt das dann immer direkt deinem Projekt halt an, ne? Weil die Informationen liegen halt auf derselben Plattform und das war schon cool. Beeindruckend. Also in der Demo hat er irgendwie, weiß ich nicht, in 20 Sekunden einen Hip-Hop-Beat gebaut, ne? Also das ist schon...
Das könnte die erste große Konkurrenz zu Splice werden, weil bei Splice gibt es aktuell ja auch keinen weiteren Marktanfechter. Ja.
Sind das denn dieselben Sample-CDs?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, das habe ich noch nicht gecheckt, was die genau anbieten. Ich glaube, dieselben sind es nicht. Ich weiß auch nicht, wie groß diese Library
ist. Das kommt vielleicht noch. Also ich kann mir vorstellen, wenn du Hersteller von Sample-CDs bist, hast du natürlich auch ein Interesse, dass dein Produkt in allen möglichen Shops drin ist. Ne?
Ja.
Du willst ja auch nicht nur, dass dein Song ausschließlich bei Spotify ist. Du willst ja auch, dass der
Du meinst Splice.
Nee, Spotify. Achso, als Musiker. Nee, analog.
Achso, ja, analog dazu, okay, ja.
Ja, das kommt auf die Bezahlung an, ne? Also je nachdem, was du pro Plattform natürlich noch bekommst. Wenn ich jetzt bei FL Studio als Sample-Produzent nur 1 Cent kriege pro Sample und der nur 100 Mal gekauft wird, dann verkaufe ich es lieber selber und verkaufe ein Sample-Pack für einen gewissen Preis, ne?
Naja, aber so wie ich die einschätzen kann bei FL Studio, die treffen eigentlich kluge Entscheidungen meistens. Also was so die Preispolitik und so weiter betrifft. Wie gesagt, Hashtag lebenslang Update und so weiter, ne? Das ist ja schon...
Ja, also wie gesagt, den Umfang dieser Sample Library, den habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt, das weiß ich nicht, aber die Umsetzung sah schon mal sehr, sehr gut aus.
Ja, haben wir, glaube ich, auch schon hier erwähnt, mal, dass die das so ein Splice-Konkurrent da integrieren. Das ist natürlich sehr interessant. Also allgemein, wir haben gerade so krasse Sachen. Ich weiß nicht, Photoshop-User-Anwender, ich bin auch einer, ich sitze hier immer noch jeden Tag mit dem offenen Mund, was die da letztens für Features reingebaut haben mit dem Generative Fill. Das ist so eine Revolution.
Das
ist so
geil, Alter.
Das ist einfach nur extrem krass.
Auch mit Artworks. Mhm. Ich kann euch mal kurz eine Anekdote geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Artwork möchte und mit Kontor spreche, ne, als dem Tuniker jetzt, und wir können prinzipiell dem Grafikdesigner schon unsere Vorstellungen sagen, können das in ein Foto bringen und können sagen, guck mal hier, nimm das Foto und pack die Maske rauf nach dem Motto, weißt du? Also es wird Arbeit verringert und du hast genau das, was du eigentlich in deinen Vorstellungen möchtest.
Ja.
Beispiel, wir haben jetzt eins gemacht für die neue Single, die jetzt bei Neptunike kommt, River Flows on You, kommt jetzt bald raus und da haben wir es genauso gemacht. Da haben wir auch quasi ein Foto generiert, wie wir es uns im Kopf gedacht haben und es ist super geil geworden.
Mhm. Genau, also solche Sachen sind Wahnsinn gerade, was da passiert und finde ich schön, dass auch im Musikbereich sowas gerade vorangetrieben wird, Innovation. Ja.
Ja. Okay.
Ja, ich glaube, dann können wir da schon mal anknüpfen eigentlich an das Thema, was ich gerade noch aufgeschrieben habe, was ich kurz fragen möchte. Und zwar, was für Plugins habt ihr euch für den Black Friday gemerkt? Gibt es da irgendwas, was ihr empfehlen könnt, was ihr gerade denkt, was geil sein könnte?
Nee, also Sina und ich haben ja letzte Woche schon in der letzten Folge dargelegt, dass wir gar nicht mehr so viel Musik produzieren zurzeit. Und bei mir steht gar kein Plugin gerade auf der Einkaufsliste. Also um ganz ehrlich zu sein, bei mir steht ein Kühlschrank gerade auf der Black Friday Einkaufsliste. Da sind so
der meine auch
First World Problems.
Also ich sag mal so, ich bin von dem, was ich hier vorliegen habe, ja. Also ich habe FL Studio mit gerade einer völlig geupdateten Version mit 1000 Funktionen. Ich habe Splice mit Abermilliarden von Samples. Es mangelt mir definitiv, glaube ich, nicht an Möglichkeiten. Das ist, weißt du, also der weiß ich nicht, der neue Kompressor, der neue Reverb-Sound, der macht bei mir nicht den Unterschied. Ja. Wenn, bei mir ist eine ganz andere Frage. Also ich muss auch gestehen, dieses Überangebot hilft mir häufig gar nicht. Also ich habe das zum Beispiel gemerkt, dass ich von Native Instruments gibt es ja hier diese, wie heißt das hier?
Contact-Dingsbums.
Und ich habe die von Native mal gestellt bekommen. Also ich habe die einfach, die komplette, weiß nicht, 1 Terabyte an Sounds. Und ich habe dann immer gedacht, boah geil, jetzt habe ich alle Möglichkeiten. Und was ist? Ich sitze da und denke, was mache ich denn jetzt? 400 Gigabyte Piano. Okay. Aber was mache ich denn jetzt?
So. Ja, Piano House. River ja, Flows also, in New Version.
Aber weißt du, das war nicht.
Nicht der, noch eine bitte, jetzt reicht's.
Das war halt nicht der, was gefehlt hat, weißt du? Und so denke ich auch bei jetzt Black Friday oder so, bei mir. Ich könnte jetzt schon wieder irgendwie ein neues Plugin kaufen, aber das ist ja nicht so, dass mir das gefehlt hätte, dass ich mal wieder einen neuen Song mache.
Ja, okay, ihr hättet auch einfach sagen können, nein, habt ihr nicht, dann hätte ich jetzt meine Plugins sein
raus,
nennen können.
Ich wollte gerade sagen. Plugin oder Synthesizer vielleicht sogar irgendwas?
Also für mich gerade wichtig ist, ich habe gesehen, es gibt coole Reverbs, die ich noch gar nicht habe, nämlich einmal Raum. Heißt
hab
der,
ich
glaube, ist von Native.
Ja, ist nämlich dabei, habe ich.
Einmal Polyverse Komet heißt der, glaube ich. Mhm. Den will ich auch nochmal kaufen. Das sind richtig geile Reverbs, die so richtig schön fluffy obenrum klingen, weißt du? Wo du so die Höhen so cool wahrnimmst. Ja. Das kann der FL Studio Reverb irgendwie nicht, finde ich.
Hast du den neuen, den Lux-Verb von FL Studio gesehen?
Nee, gibt's ein neues Plugin?
Ja.
Oh, okay, müssen wir nochmal reinziehen.
Hashtag Werbung.
Kurzer Nerd-Talk, weil ich gebe dir recht, es gibt ja den FL Studio Reverb, also Hall-Effekt.
Den nehme ich fast immer, deswegen.
Der Standard, der hat Probleme. Das sehe ich auch. Also der baut nicht einen schönen organischen Hall teilweise, sondern der hat dieses, das wird dann, Achtung, sehr viel Nerd-Talk, das gerät häufig in so eine Resonanz. Ja, das heißt, der kriegt einen unschönen Klang. Und da gibt es andere, die sind definitiv besser. Ich würde auch sagen, der Raum zum Beispiel von Native Instruments Raum ist cooler. Bei Raum habe ich andere Probleme. Ich finde, der ist nicht intuitiv einstellbar. Und dieser Lux-Verb, glaube ich, so heißt der, glaube ich, bei FL Studio. Also ich habe jetzt bisher nur die Demo-Version, weil die ist halt einfach dabei. Ne? Du kannst die ja benutzen. Du kannst dann halt das Projekt nicht speichern. Den fand ich sehr geil. Probier den mal aus. Ich weiß gar nicht, was die bei FL Studio dafür haben wollen.
Ey, guck mal, dann würde ich mir jetzt drei Reverb-Plugins kaufen. Dann kann ich mich reverbtisieren.
Lux-Verb Effect Plugin. Also der ist echt, was ich auch cool fand bei dem Lux-Verb war, dass du bei dem Reverb schon so einen Ducking-Effekt drin hattest. Weißt du? Dass du das Reverb auch wieder beenden kannst, also den Hall.
So, das ist gut, wenn das so integriert ist. Ansonsten war Valhalla noch immer Standard.
Ja, Valhalla, also ich bin, muss ich sagen, kein Valhalla-Fan irgendwie. Ich finde den okay, man kann ihn manchmal nutzen, aber ich würde immer Reverb 2 von Fruity irgendwie eher nutzen als Valhalla. Ich mag den nicht so stark wie die anderen.
Okay, ja, ist auch vielleicht Geschmackssache.
Wie finde ich
ja,
denn ich jetzt auch raus, was Luxverb kostet? Was kostet er?
Luxverb. Aber generell gibt es ja wieder so viele Plug-in-Deals jetzt zum Black Friday.
Ja, ja.
Kennt ihr diese Plattform Plug-in-Boutique? Mhm. Da gibt es auch immer unfassbar heftige Deals. So, also da, die haben gefühlt alle Plugins der Welt da auf der Plattform. Und ich saß auch auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg vor ein paar Monaten in einem Panel, da habe ich da gesprochen als A&R. Und da saß eine von Plug-in-Boutique auch. Und ja, genau, das wollte ich nochmal kurz erwähnen.
Okay. Grüße gehen raus.
Ich hab's raus. Also Luxverb kostet...
Luxe, mit E, ne?
Ja, Luxe. Luxeverb kostet 74 Euro.
Okay.
Ja.
Ist ja noch bezahlbar vielleicht.
Ja, ich glaube, das gönne ich mir mal. Dann mache ich zwar immer noch keinen neuen Song, aber...
Ich meine sogar, dass Plug-in Boutique von Beatport ist.
Mhm.
Tatsächlich. Plug-in Boutique ist Part von Beatport. Sehe ich gerade. Heftig.
Heftig. Also quasi, gibt's Beatport noch?
Ja. Also nutzen, glaube ich, nicht mehr viele, aber also, weiß ich nicht, aber das Portal immer noch für externe Mixe, ne? Oder kennt ihr der bessere mittlerweile?
Ich brauche ja keine, deswegen.
Nee, aber, ja, nee, also.
Die meisten Songs, die ich mittlerweile spiele, kommen irgendwie aus den Promopools, die ich bekomme.
Ja.
Tatsächlich.
Ja, ich kaufe bestimmt auch einige so Underground-DJs und so weiter. Extended Mixe und Techno-DJs und so, aber klar, also die besten Zeiten hatten die auch vor 10 Jahren, so glaube ich, ne? Da hat ja, auch der Mainstream da gekauft. Ja, genau, da hat der Mainstream noch. Das war noch so ein bisschen vor, also Spotify ist ja so Mainstream, so gefühlt so 2016, 17, der ist so richtig losgegangen.
Ja.
Und vorher haben die Leute tatsächlich auch bei Beatport sich MP3s geshoppt, ne?
Ey, ich weiß noch, damals, als meine Single Poseidon rauskam, meine erste erfolgreiche Single quasi, da war Spotify ja wirklich noch, also das war noch gar nicht so stark relevant. Ja. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir dann auch keine Playlist mehr bekommen hatten, weil wir bei YouTube den Upload vorher hatten, bevor es bei Spotify war. Und dann hat die trotzdem ihre 10 Millionen gemacht auf Spotify.
Ja, ja, das waren ja noch die Zeiten, wo YouTube noch wichtiger war irgendwie gefühlt,
ja, ja,
ne? Ja. Aber das sind andere Geschichten, dafür haben wir heute keine Zeit, denn nee, wir müssen ja Sinans Song der Woche anhören.
Ja, also dann wechseln wir jetzt erstmal. Ich wechsle, ja, ich darf?
Du darfst jetzt wechseln. Mach den DJ hier.
Mein Song der Woche.
Das ist ja richtig gut antizipiert hier, Sinan.
Ja, manchmal bin
ich so. Ich hatte dir so einen Ball zugeworfen, der ist dir erstmal in die Fresse geflogen. Dann hast du ihn nochmal aufgehoben.
Wie damals beim Völkerball einfach an die Fresse.
Und beim zweiten Mal hast du nicht gefangen. Aber
und dann sage ich, soll ich den Ball fangen? Mein Song. Oh, guck mal. Ja, habe ich nochmal geschafft. Ich habe Leertaste.
Das war Absicht.
Ja, mein Song der Woche. Ich habe festgestellt, dass ich diese Woche kaum bis gar keine neue Musik gehört habe. Dann hat der Sebi gesagt, dann schlag doch mal einen alten Song vor, den man mal wieder hören sollte. Und da ist mir eingefallen, Diana King mit Shaga, ja, sagt die aber im Song. ist nämlich eine Dancehall-Reggae-Künstlerin aus Jamaika. Und das war ein Song, der unter anderem beim Soundtrack von Bad Boys, also dem ersten Bad Boys, dabei war. Und erstens verbinde ich mit dem Song natürlich ganz viel Nostalgie und coole Zeit damals. Bad Boys, erstens Film, fand den ziemlich cool. Ich war halt auch, ja.
Hast du ihn nochmal wieder angeguckt? Ich glaube, der ist auch schlecht gealtert.
Der wird wahrscheinlich beschissen sein und davon gehe ich aus. Wobei ich glaube, dass die Teile danach klamaukiger wurden. Also das ist, glaube ich, nicht ganz so schlimm gewesen. Auf jeden Fall fand ich den Song immer cool und habe dann auch jetzt heute dann nochmal reingehört und musste feststellen, der ist von 95 und ich bin der Meinung, dass der gut gealtert ist. Jetzt habe ich jetzt schon eine Marke gesetzt. Ihr dürft da gerne widersprechen, wenn wir im Premium-Teil da mal reinhören. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Wie gesagt, meine Meinung steht schon. Ich sage, der ist sehr gut gealtert. Ich finde, der klingt immer noch wie eine Top-Produktion. Und für mich immer wieder, also jedes Mal, wenn ich den wieder anmache, für mich eine geile Nummer.
Sehr gut, bin ich gespannt.
Du kennst ihn gar nicht.
Erwartungen sind hoch. Nee, sagt man gerade nicht.
Okay.
Ja, ich kenne den Song natürlich. Also den Film habe ich damals sogar im Kino gesehen und ich war da 15 oder so halt auch, ne? Oder 16. Mhm. In dem Alter super Zielgruppe. Und wenn ich an Bad Boys zurückdenke, habe ich gar nicht mehr die Handlung im Kopf, aber ich weiß, dass der einen unfassbar guten Soundtrack hatte.
Oh ja.
Film. Also nicht nur diesen Song, sondern auch hier dieses Bad Boys.
Das kenn
ich. What you gonna do? Ja, und so weiter. Also das ist hängen geblieben, die Handlung gar nicht.
Ja.
Und das spricht für gute Musik in dem Film.
Jetzt überlege ich gerade, von wem war denn der Score, dieses die hatten nämlich auch sowas, was so ein bisschen in Richtung The Rock oder im Sinne von Hans Zimmer ging, aber ich weiß gar nicht, ob es Hans Zimmer war.
Frag doch Google.
The Boys
Wikipedia Score. Fragt man. Mark Mancina hieß der.
Google einsingen lassen.
Okay.
Mark Mancina ist ein Veteran der Hans Zimmer Schule.
Ah, siehst du? Ja. Hört man nämlich. Ganz krass.
An der Stelle kann ich mal kurz was aussprechen, und zwar eine Empfehlung auf YouTube. Ist mir gerade eingefallen, weil du Hans Zimmer sagtest. Es gab dieses Jahr ein Interview zwischen Hans Zimmer, Bund, der ja Clouds gemacht hat. Und da waren noch ganz viele andere große Persönlichkeiten dabei. Auch zum Beispiel Lara Trautmann, die kennen wir ja auch, Basti.
Ja.
Oder Sinan vielleicht sogar auch. Mhm. Super spannend, weil da viele verschiedene Leute aus der Szene aufeinandertreffen, die an sich nichts miteinander zu tun haben, aber trotzdem alle musikalisch sind.
Ja, Marty Fischer war auch dabei. Der war auch hier schon im Podcast-Gast.
Super spannendes Interview, wie ich finde, über tiefe Musik.
Ja.
Könnt euch mal reinziehen.
Ich muss mal eben kurz einmal hier einen Shoutout machen für Marty Fischer. Ich gucke mir seine Videos an, was der da macht. Das ist so unfassbar krass voll talentiert. Gut, ne? Der baut so Songs im Stile von, zum Beispiel jetzt zuletzt irgendwie ABBA oder so, ne? Und wie er das macht, also das ist also zum Verwechseln ähnlich, der hat's voll drauf. Und der spielt alle Instrumente selber und live ein, von den Drums, Keyboards, Gitarre, Bass, alles spielt er selber ein und ist unfassbar guter Content. Zieht euch das mal rein.
So also die besten Leute, die singen können, die komponieren können, die songwriten können.
Der ist ein Multitalent, der war auch hier,
Alter,
was so Stimmenimitieren
ja, kann er auch noch.
Ja, der hat, also alles, was so Audio, Akustik und so angeht, ist der ein Genie. Ja.
Ist so ein kleiner Charlie Puth, ne? Der Marty Fischer.
Der? Kann sein, ja.
Charlie Puth kann auch alles.
Ach
das
so.
Mann, würde ich damit sagen.
Na dann.
So wie David Guetta, der kann auch alles.
Ja, genau.
Ja, genau, der kann, man kennt's ja, David Guetta singt ja auch super gerne ab und zu.
Ja.
Aus seinen Songs. Er hat zum Beispiel die Blue gesungen, falls ihr es nicht wisst.
Ah, der war das,
ja. Ja, ist Wahnsinn, was mit künstlicher Intelligenz alles möglich ist mittlerweile, ne? Du summst eine Melodie ein und das ist perfekt gesungen. Das ist einfach geil.
Einfach Frauenstimme.
Ja. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir wechseln zu
die Charts von damals.
Ah, auch das falsch konjugiert.
Falsch konjugiert, aber das machen gar nichts. Wir haben ganz spezielle Charts, und zwar der Max hatte letzte Woche einen krassen Wunsch geäußert gehabt. Und zwar wollte er so die ersten Charts halt vom Datum her.
Ja, jetzt habe ich den Ball wieder hier gerade in die Fresse gekriegt. genau, wir machen heute mal, ich habe versucht zu recherchieren, was die ersten Charts waren, die rausgekommen sind. Und das ist gar nicht so trivial, das Thema, also gar nicht so einfach zu beantworten. Da gibt es sogar eine Diskussion in der Fachwelt darüber. Und ich habe gedacht, ich lese mal in zwei, drei Sätze vor. Die Single-Charts gibt es in Deutschland seit März 1954, als die Jukebox aus den Vereinigten Staaten nach Westdeutschland kam. Also Jukebox, wisst ihr, was das ist?
Klar, du vielleicht so ein Ding, wo man damals noch Geld reingeschmissen hat, ne?
Da waren so, weiß nicht, 50 Platten drin, man konnte eine Mark reinschmeißen und dann konnte man Nummer drücken und vorne war so eine Liste und dann wurde diese Platte dann rausgesucht.
Eigentlich voll geil.
Voll geil, also die Dinger sind ja richtig wertvoll
mittlerweile. Habe ich nie erlebt, aber finde ich voll cool.
Das ist voll pay to win, ne? Also wer mehr Geld hat, der kann entscheiden,
was gespielt wird. Ey, das war der Spotify der 50er und 60er Jahre sozusagen.
Das analoge Spotify.
Analoges, ja, und mit ganz wenig Musikauswahl, ne? Sie basierten, also das ist natürlich dann interessant, welche Platten da drin sind in diesen Geräten. Ne? Sie basierten zunächst auf den monatlichen Charts der Zeitschrift Der Automatenmarkt, die die Abspielzahlen von Singles in öffentlichen Jukeboxen ausgewertet hat. Also die wurden ausgewertet, diese Jukeboxen, und daraufhin hat man Listen abgedruckt. Ne? Und bereits ab Dezember 1953 gab es eine eingeschränkte Information zu populären Titeln und so weiter und so fort. Und die erste deutschlandweite Hitlist wurde jedoch erst für den Monat März 1954 veröffentlicht. Und dort war der Song Wir, wir, wir haben ein Klavier von 10 Whiskys und ein Soda auf Platz 1 in dieser Liste, in dieser Zeitschrift. Und das gilt bei unter vielen wohl als erster Nummer 1 Titel der deutschen Chartgeschichte. Und diesen Song habe ich tatsächlich auf Spotify gefunden. Der 13.200 Plays. Ich habe ihn gerade mal auf unsere Playlist gepackt und ich würde sagen, da hören wir dann nachher mal rein.
Da bin ich gespannt. Voll das spannende Thema auch, finde ich gerade. Okay. Um mal mitzubekommen, wie es damals abging. Also wie die es damals gemacht haben.
Genau, absolut. Also total interessant. Also wie gesagt, aus diesen Jukeboxen dann ausgewertet, in so einer Zeitschrift abgedruckt. Also die Zeitschrift hieß Der Automatenmarkt. Und das waren dann so die ersten Charts. Und ja, so war das. Ja, und heute, wo sind wir angekommen? Spotify-Playlisten, hier, wie heißen die, Max? Du kennst sie doch alle hier. Global, Top 50 Global.
Hot Deutschland, Top 50 Global, Top 50 Deutschland und Top 50 andere Länder. Also Spanien, Frankreich.
Ja. So ein bisschen, also um mal ein bisschen Nostalgie wieder reinzubringen, irgendwie auch ganz geil, ne? Also du hast da so ein Laden mit Jukeboxen und da sind da irgendwie nur 50 Platten und dann läuft da irgendwie, weiß ich nicht, wie oft, einmal im Monat, einmal in der Woche, ich keine Ahnung, läuft da einer hin, dann zählt er das so aus, schreibt er so auf, die ist 15 Mal abgespielt worden, so riecht so analog, dann geht der, dann sammelt der das, ne, der ist so den ganzen Tag on Tour und dann gibt er das ab und dann wie langsam diese Prozesse sind, weißt du, und jetzt ist so
ein Klick heute, ne, so, unfassbar.
Und jetzt ist so, hast du mitbekommen, ist auf 1, ne, krass, ist veraltet, hast du schon mitbekommen, die neuen Hype, die ganze Zeit und denkst so,
ja, täglich, ne, also du kannst ja jeden Tag die Streaming-Zahlen werden ja jeden Tag aktualisiert.
Ja. Ja, wir Menschen können diesen ganzen Erfolg, den wir gerade technisch machen, gar nicht so schnell verarbeiten, wie wir eigentlich gerne würden. Und ich glaube, das ist das Problem. Wir sind einfach zu dumm.
Ja, aber das, wir hier in der Klangküche, wir sprechen da ja schon drüber. Wir reflektieren das ja zumindest.
Nee, aber ich meine, wir Menschen an sich sind nicht dazu in der Lage, so viele Informationen aufzunehmen.
Ja, das stimmt.
Deswegen, das heißt, muss in den nächsten 100, 200 Jahren müssen wir einfach schlauer werden. Oder unser
das Gehirn wird nicht passieren. Wir sind am Limit. Der Mensch wird sich nicht verändern. Der hat sich seit 2000 Jahren, 20.000 Jahren nicht verändert.
Ja.
Aber wie willst du diese ganzen Informationen zukünftig aufnehmen? Da
brauchst
du ja drei Festplatten.
Da musst du gar nicht. Das ist ja das Ding. Wir werden das alles durch Algorithmen filtern lassen.
Ja.
Und das Problem dabei ist, dadurch geben wir immer mehr Macht den Algorithmen. Und jetzt guckt ihr einfach nochmal Terminator 1 und 2 an.
Ja, vor allem 2, ja.
Hab ich nie gesehen, tatsächlich.
Guck's dir an, dann weißt du, wohin die Reise geht.
Also Terminator würde ich tatsächlich mal 1, 2 und 3 kann man auch noch gucken, aber 1 und 2 muss
ich. 1, 2 reicht. Also 1 und 2. 1 ist echt düster, 2 ist einer der besten Filme aller Zeiten.
Einer der besten Filme aller Zeiten.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, wie die 30er Jahre werden. Auf jeden Fall.
Ja.
Naja,
die 20er sind ja schon abgefahren jetzt.
Schwer vorherzusagen. Ja, absolut. Absolut krass. Ich will noch mal eine Sache zu diesen Jukeboxen. Ich kann mir gerade vorstellen, also du wolltest ja als Künstler beziehungsweise respektive als Label dann auch in diese Jukeboxen rein, ne, mit deiner Platte. Ne?
Mhm.
Also derjenige, der die Macht hatte, das zu entscheiden, welche Platten da reingepackt werden,
Das war der Spotify-Kurator von heute.
Das war der Spotify-Kurator. Quasi. Der war eine wichtige Person, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass der auch den einen oder anderen Schein eingesteckt hat damals.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, der hat ein ganz guten Nebenverdienst.
Der hat ein gutes Leben, ja, glaube ich auch. Der ist rumgefahren, hat Platten reingegangen. Welche er da reingesteckt hat, ihm kann das ja egal sein, aber wer am meisten bietet, ne? Ja, kann ich.
Aber ich glaube, heute ist das schwieriger, digital. Ja. Weil das kann man alles nachvollziehen.
Ich glaube aber auch, da hat sich dann eine Sache, glaube ich, hat sich dann zu damals nicht wirklich geändert. Was auch damals nicht funktioniert hätte, ist, dass du dem irgendwie einen totalen Schrottsong in die Hand drückst und sagst, hier 10.000 Euro. Weil wenn er das macht, dann ist ein Schrottsong, den keiner kennt, in dieser Jukebox und das rächt sich ja am Ende.
Ja, er muss ja auch Umsatz machen mit seinen Geräten, ne? Wahrscheinlich. Ja. Also die müssen ja viele Plays machen und das machen sie nur, wenn da gute Songs drin sind.
Genau, also das so richtig, so vom Grundprinzip hat sich, glaube ich, nicht viel verändert, nur die Masse an Songs und die Verarbeitung der Daten ist halt krass geworden. Ja. Okay.
Krass, wie viel Geld du damals mit Musik gemacht hast, ne? Mhm. Also ja. So richtig, richtig früher.
Wobei ja insgesamt der Umsatz gestiegen ist, ne? Also,
ja, aber auf mehr Leute verteilt.
Also ich habe Geschichten noch gehört von da so Leute, also die haben Dance-Musik gemacht, Anfang der 2000er. Da war das dann so, du, ich komm gleich mal vorbei, also beim Label, Anruf, Künstler ruft beim Label an, ne? Du, ich komm gleich mal vorbei und will mal meinen Vorschuss abholen. Und dann sagt die, alles klar, komm rum. Und dann sind die mit einer Plastiktüte und 50.000 Mark oder Euro, also wie gesagt, wenn es Ende 90er war noch so Mark, wieder rausgegangen. Und das war einfach, haben sie mitgekriegt als Vorschuss, ne? Und dann sind die einfach mal direkt zum Flughafen und dann erstmal 8 Wochen Malediven rumgechillt, ne? Und am Ende wurde trotzdem noch immer noch der Vorschuss auch reingefahren und noch mehr verdient, ne? Also so die Zeiten, wenn du mit einer Dance-Produktion auf einer Bravo-Hits warst, so im Jahr 1999 oder so, ne? Da hast du Zehntausende Mark verdient, also ganz locker. Mit einer Compilation.
Ich bin gespannt, ob wir das in unseren Lebzeiten jemals wieder erreichen, dass wir in irgendeiner Art und Weise Musik so einen hohen Marktwert geben, dass wir ähnliche Summen erzeugen können. Also beispielsweise, wenn wir später irgendwie mit VR-Brillen irgendeine Technik haben, vielleicht Konzert oder so, dass wir die da gucken können und für einen gewissen Preis zahlen und dieser halt dann mehr Geld einnimmt, als jetzt zum Beispiel
eins. Ich glaube, das wird ja immer.
Bin ich mal gespannt.
Es ist ja immer weniger geworden in den letzten 30 Jahren, sage ich mal. Und es finde ich jetzt nicht sehr plausibel, dass das wieder mehr werden sollte. Weil, wir haben das ja vorhin gerade besprochen, es ist immer einfacher, Musik zu veröffentlichen. Also der Kuchen wird durch immer mehr Leute geteilt. Und du musst schon zu diesen krassen Leuten gehören. Also so Taylor Swift oder so, ne? Die verdient wahrscheinlich jetzt mehr als eine Popmusikerin in den 90ern wahrscheinlich, ne? Die ist ja gerade Milliardärin geworden, ne? Aber das werden die auch nur, weil die nebenbei noch eine Parfümreihe haben oder weil die nebenbei noch irgendwie so ein Outfit.
Genau, das ist nicht der Musik. Das
ist nicht die Musik, die verdient nicht so viel. Die ist nicht Milliardärin geworden mit Streams, sondern mit ihren Side-Businesses. So,
ne? Und Shows natürlich
auch. Weil sie einfach berühmt geworden ist. Also du musst halt so Schwellenwerte erreichen, ne? Hier so ein Fred Again oder so, der ist mittlerweile so populär, wenn der sagt, ich komme hier zum Konzert, dann macht den Stadion voll, ne?
Und das, was du grade, ich glaube, man kann sagen, kann ich erzählen?
Ja.
Okay. Ich glaube, man kann sagen, dass Musik heutzutage nicht mehr die große Einnahmequelle ist, aber Musik ist das Sprungbrett geworden in unserer heutigen Zeit, um erfolgreich zu werden. Also du kannst mit diesem Mittel, Musik zu veröffentlichen und erfolgreich zu werden, damit kannst du wiederum die andere große Säulen aufbauen, die dich dann später vielleicht reich machen könnten. Ja, das
ist ein Marketing-Tool. Ne? Ich habe mal vor, ist auch schon jetzt 10 Jahre her, irgendwie bei Popcom oder so, ich weiß gar nicht, einen Vortrag gehört von dem Manager von Fede Legrand. Der hat, also es war noch zu Zeiten vor Spotify, der hat gesagt, am liebsten würden die ihre Songs, also die Fede Legrand-Songs, verschenken, also kostenlos im Internet anbieten, weil größere Reichweite, Fede Legrand wird einfach bekannter, ja. Die kacken auf die paar hundert Euro MP3-Einnahmen, aber der Name soll bekannt werden, ne? Und dann kannst du teure Shows verkaufen und so weiter. Tickets in den USA und so, ne?
Ich möchte hier mal ein Gegengewicht reinbringen und sagen, also ich widerspreche da kein bisschen, das ist genau so. Ich möchte mal kurz mal erwähnen, dass das auch wie alles hat es also auch beschissene Auswirkungen. Vor allem, also was du gerade beschrieben hast jetzt mit Fede Legrand, gut, der wird bekannt und dann verkauft der Tickets für Shows oder kriegt mehr Gage und so. Dann sage ich, okay, das ist wenigstens noch in derselben Branche, wobei es dann immer noch so ist, dass für einen Künstler, der einfach nur sagt, er will Musik machen, der gar nicht keinen Bock auf Auftritte und so weiter hat, für den ist das auch eine schlechte Entwicklung. Extrem unangenehm wird es bei mir, für mich, wenn es anfängt, genau dieses, man sagt, eigentlich, es geht nur noch darum, irgendeine Reichweite aufzubauen. Und dann starten wir so ein Side-Business, zum Beispiel Klamotten herstellen, ja. Klamotten herstellen haben sie immer alle mega Bock. Warum? Marge voll groß. Kannst halt irgendwie in, keine Ahnung, Vietnam, China, Bangladesch für paar Cent Scheiße.
Hashtag Danik.
Ja. Kannst halt Dings, also ne, Klamotten sind immer noch das, wo du einfach die krankeste Marge überhaupt drauf packen kannst, weil da machst du so ein bisschen geiles Marketing, machst du luxuriösen Style, aber du wirst es halt trotzdem nie hinkriegen, dass in der Produktion ein T-Shirt mehr als ein paar Cent kostet. Das funktioniert gar nicht. Wie willst du das machen? Willst du da Gold reinweben oder was?
Gibt's wenn du auch? Das Ding. Gibt's auch?
Ja.
T-Shirt mit Gold gibt's auch.
Ja, aber das verkaufen die dann, aber also, ne, das ist aber nicht
der. Ja, es kommt nur drauf an, das ist die aus der Taylor Swift-Kollektion. So. Ja. Da, deswegen kaufen die Leute das, ne?
Genau, so und da gehst du dann hin und dann machst du irgendwie, weiß ich nicht, der Pulli kostet dann 100 Euro oder so. Und der kostet aber in der Produktion trotzdem nur 2-3 Euro. Und da fängt's dann an für mich, also man hat's gesehen bei den ganzen Rappern, die dann alle anfingen mit Eistees und Energy Drinks und so. Ich finde das. Ich finde es total zum Kotzen. Ich finde es total ätzend, weil die Welt ist so, ich werde das nicht verändern, ja, aber ich finde, die Entwicklung finde ich total beschissen, weil das ist genau dieses, es geht dann nur noch darum, irgendwie großer Name, Reichweite, Reichweite, Reichweite. Das wiederum bedeutet eigentlich, am besten bist du super krass polarisierend, super krass provokant. Und dann bringst du halt irgendwas auf den Markt. Sei es ein scheiß Eistee, ein Klamottenlabel, irgendwas. Und das machen alle. Das machen alle, wirklich. Und dieses ganze E-Commerce-Business, ich finde es einfach nur ekelhaft. Und dann haust du 1000 Influencer an und dann sagst du, hier, dann machst du Promotion-Code und bla, bla, ich kann es nicht mehr ertragen, ehrlich. So, sorry.
Ich kann das auch nicht mehr ertragen. Ich habe, jetzt wird es ein bisschen Meta, vor ein, zwei Tagen so ein Post, ich weiß nicht, Quarks oder so gesehen, und da war die Lebenserwartung von Menschen aufgelistet. Und zwar von armen Menschen, Mittelschicht und reichen Menschen. Hm. Und die reichen Menschen leben ungefähr, also Männer, 8 Jahre länger als die armen Menschen.
Ja.
8 Jahre länger leben. Kann es sein, dass dass die Leute, also der Antrieb ist halt Geld verdienen, weil ich länger lebe dann. Hm. Kann das sein, dass das so unterbewusst bei den Menschen verankert ist und deswegen versuchen die, solche Sachen zu machen? Also möglichst alles
Ja, wäre ja ein Erklärungsversuch, dass man sagt, warum setzt man so.
Also Taylor Swift könnte doch jetzt aufhören. Ja. Die müsste gar nicht mehr irgendwas machen. Die könnte sich einfach den Rest ihres Lebens zurücklehnen, so als Beispiel. Aber sie macht ja trotzdem noch weiter ihr krasses Business.
Ja. Ja, keine Ahnung. Also,
es ist schwierig, ne, zu erklären, warum.
Weil ab einem gewissen Punkt wird es natürlich hochgradig irrational, weil das lässt sich ja nicht mehr erklären.
Also sie könnte jetzt auch die Konzerttickets für $5 anbieten und nicht für 500, ja, weißt du?
Das könnte sie machen. Und sie könnte mit ihrem ganzen Vermögen die Leute trotzdem alle bezahlen. Und also sie müsste keinen einzigen Cent verdienen. Das würde sich für ihr Leben würde sich nichts mehr ändern.
Nichts ändern.
Ja, nichts. Genau. Sie kriegt die Kohle nie wieder ausgegeben. Aber das scheint, wie du sagst, irgendwie tief im Menschen verankert zu sein, dass er das nicht tut. Und vielleicht, ja, das Geld gibt dir Sicherheit, gibt dir unterbewusst vielleicht die Wahrscheinlichkeit, dass du länger und gesünder leben wirst. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht ist das ein Antrieb so.
Ja, irgendeine Art von Antrieb wird es sein. Keine Ahnung, vielleicht will ich gar nicht so lange leben. Ich habe auf jeden Fall festgestellt.
Spoiler, also wirst du auch nicht. Hashtag Klimawandel.
Ja, also weil ich mich bis heute, also es ist ja, ne, guck mal, ich habe eine Show, die jede Woche 20.000 bis 30.000 Leute gucken. So, ich kriege ständig Anfragen für irgendwelche, mach doch mal Werbung hier, jenes. Ich könnte, ja, im Monat 2.000 bis 3.000 Euro mehr verdienen. Könnte ich.
Ja, müsstest dann aber eine Versicherung an deine Leute preisgeben oder versuchen zu verkaufen.
Eine Waschmaschine.
Musst halt irgendein Zeug anbieten und anpreisen und den Leuten irgendwelche Promotion-Codes anbieten und so weiter. Ja. Was du als Influencer gezahlt bekommst, ist mittlerweile pervers. Du kriegst, pro 1000 Views, ja, kriegst du bis zu 100 Euro pro 1000 Views. So, und dann muss, aber ich habe keinen Bock da drauf, weil erstens, ich bewerbe nichts, was ich selber nicht nutze und ich nutze halt einfach nicht so unendlich viele Produkte. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht erzählen, ist voll geil, wenn ich es nicht benutze. Hinzu kommt, ich habe auch keinen Bock, den Leuten immer wieder zu irgendwelchem Konsum anzuregen. Ich meine, es machen eh alle, aber ich muss ja nicht da mitmachen, da habe ich keinen Bock drauf. Aha. So.
Mich irritiert das auch immer, wenn ich da so große YouTuber sehe und dann fangen die an ihr Video und das wird voll spannend gerade und der fängt gerade an, den Film zu rezensieren, den er gerade geguckt hat, in der Pressevorschau und so. Und dann, ja, müssen wir jetzt eben kurz Pause machen und dann will er mir vegane Erdnüsse oder so verkaufen, weißt du? Also ich so, oh Mann, ey.
Fuck. Ich finde das super schade, dass ihr so denkt, weil ich wollte euch nämlich vorhin noch fragen, ob ihr nicht vielleicht ein paar Prozente, ein paar Gutscheincodes in meinen neuen Merch haben möchtet.
Das ist wenigstens dein eigener Merch. Weißt du?
Ja, ja, das ist noch was anderes. Schön.
Das ist
aber, Eigenwerbung ist erlaubt hier. Ja, wir also, haben auch dein Sample-Pack ist ja auch hier unten verlinkt.
Ja, natürlich, das ist doch alles okay. Aber wie gesagt, ihr kennt doch das Influencer-Business. Also das ist, und auch hier, ich mache nur indirekt den Leuten einen Vorwurf. Ja, indirekt, weil ich habe auch Kollegen, die machen das, die bewerben irgendwelche Sachen. Und ich mag diese Kollegen und die machen das und ich kenne ja, die Realität. Wenn sie es nicht machen, dann haben sie halt nicht genug Kohle. Also jeder muss gucken, wo er bleibt. Das System ist einfach so. Ich werde das auch nie ändern. Deswegen mache ich den Leuten keinen Vorwurf, aber ich möchte keine Möglichkeit auslassen zu sagen, dass ich das System scheiße finde. So.
Ja, ist ja berechtigt. Ja.
Gut.
Gut. Viel gerantet heute.
So, Sinan, fang den Ball. Songs für die Playlist.
Passt. Songs für die Playlist.
Du hast mich verarscht. Ist gar nicht Songs für die Playlist, das ist nämlich eigentlich neue Musik. Da hatte ich zuerst drauf geklickt.
Stimmt.
Du hast mir den falschen
Ball... Du hast angetäuscht, den Ball zu schmeißen. Boah,
angetäuscht, dann habe ich weggeguckt und dann hat er mir in die Fresse geworfen.
Ja, es gab so, weißt du, so Grundschule, wenn Weitwurf, ne, bei Bundesjugendspielen, da gab es ein paar Experten, die haben Minus geworfen, also nach hinten auszusehen.
So beim Ausholen den Ball hinten verloren. Und dann.
Oder die Bowlingkugel, weißt du, wenn du so schleuderst und dann zack, genau, nach hinten
auf schmeißt. Auf den Nebenbahn geworfen.
Pong.
Gut, so, dann, also neue Musik, Max Rubrik.
Meine Rubrik, ja.
Ja.
Ihr könnt euch vielleicht erinnern, letzte Woche haben wir über das Thema gesprochen, oder war das vorletzte Woche, über TikTok und wie die Promotion da aussieht mit den Songs. Ne, dass sie immer so spät online kommen und dann der Hype wieder vorbei ist und so. Und da hat jemand den Song erwähnt, den ich jetzt auch als meinen Song der Woche habe, nämlich Let's Get Fucked Up von A-Log, Mondelo G, Ceres und Trips. Und schon mal ein kleiner Spoiler für meine Story nachher. Mit dem Trips, der auch bei der Nummer dabei ist, mit dem hatte ich am Donnerstag letzte Woche eine Songwriting-Session. Und ich finde die Nummer richtig geil geworden. Die ist super viral auf TikTok gewesen. Hatte irgendwie am Anfang noch 8500 Pre-Saves gehabt, bevor die Nummer überhaupt online kam. Also richtig fett. Und ich finde die ziemlich catchy. Also ich finde die wirklich ziemlich geil. Okay. Und deswegen freue ich mich, dann nachher mal mit euch reinzuhören.
Ist das wieder so ein halbes Cover, also eine Bearbeitung, oder ist das ein Original?
Das ist ein Original.
Ah ja, endlich mal. Weil A-Log war ganz oft immer instrumental gecovert und dann immer neue Vocals drauf, so, ne? Ah gut, dann bin ich gespannt.
Genau.
Gut, ich glaube, wir können fließen in den Übergang.
Ja,
wir gehen. Songs für die Playlist.
Ja.
Ja.
Wer möchte anfangen?
Macht ihr ruhig, dann können wir Ping-Pong machen hier.
Ja, ich hatte auch gerade schon einen Song entdeckt, den ich unbedingt anhören wollte, und zwar die neue Calvin Harris. Kevin Harris hat, fand ich schon fast Shadow Drop so. Also auf einmal war Freitag
eine neue.
Ich habe nichts davon mitbekommen, dass der überhaupt eine rausbringt. Oder Freitag sehe ich auf einmal Body Moving von Calvin Harris.
Ah, er ist auch nicht Platz 1, ne?
Elisra Rose wurde veröffentlicht. Ja. Vor allem auf Ministry of Sound, ne? Das ist ja eigentlich ein Indie-Dance-Label aus Großbritannien.
Kein Major. Also nee, die gehören, glaube ich, zu einem Major mittlerweile.
Okay.
Zu Sony oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die aber auch die Kesso veröffentlicht, ne? Die Prada.
Ja, mit
Ray und die Estefan. Da kamen die auch.
Ah, okay.
Also die haben gerade einen guten Run. Wieder. Nach langer Zeit.
Ja, war eins der angesagtesten Dance-Labels überhaupt.
Ja.
Also vor Spinning Records war Ministry of Sound, glaube ich, das Label, was
Dance. Das war das Ding, genau. Aber mittlerweile auch Spinning nicht mehr. Also.
Ja, ja. Also das ist auch ein Thema für sich, wie die abgebaut haben, ne?
Ach, Wahnsinn. Aber da sind, glaube ich, auch viele weggegangen irgendwann. Viele wichtige Leute im Hintergrund.
Ja, Spinning Records, so eine Retrospektive, das Big Room Label, Big Room EDM Label, ne? Und Big Room EDM gibt es eigentlich nicht mehr.
Ja, und dann haben sie an Warner verkauft und so.
Ja, ja, und damit, das war so, dann irgendwie nicht den Übergang nicht geschafft zum nächsten.
Nee.
Ja. Ich meine, also klar, die gibt's noch so, und so, die machen auch noch sau viel Kohle durch ihren Backkatalog und auch.
Ja, definitiv.
Klar und so, ne? Aber also in der Außenwahrnehmung ist das nicht mehr so wie früher.
Aber ich glaube, die Gründer haben alles richtig gemacht. Die sind zur richtigen Zeit ausgestiegen da und haben das Ding, ne? Hier, tschüss, nimm mein Geld. Lass mir mein Geld geben und dann.
Nimm mein Geld.
Nimm mein Geld. Nee, andersrum.
Ja. Sinan, okay, hast du auch was?
Ja, ich würde gerne da Tweakers One Day Left. Da würde ich gerne mal reinhören.
Neue Single von denen?
Ich glaube ja.
Ja.
16. November, vor 4 Tagen.
Ja, ungewöhnlich, am Donnerstag veröffentlicht.
Freaks. Ja,
da traut sich jemand was.
Ich hätte auch noch was. Ich würde gerne mit euch in den neuen Medics-Release reinhören. Es ist ein Remix von Armin van Buuren. Habe ich noch nicht gehört, bin ich sehr gespannt.
Also ist es ein Medics oder ein Armin van Buuren-Remix?
Nee, ist ein Remix von einer Armin van Buuren-Single.
Achso, also eine ältere Single von Armin van Buuren, ne?
Ja, aber der Remix ist neu. Der Remix ist neu.
Nein, die Single von Armin van Buuren, das Original ist alt.
Nicht alt, nee, auch nur ein paar Wochen, aber...
Ja?
Ja.
Okay, weil die schon so viele Streams hat. Ja, deswegen wollte ich.
4-5 Monate.
Ja, das meine ich mit alt schon heutzutage.
4-5 Monate.
Nee, Quatsch, sorry. ist sie nicht. Warte mal, ich erzähl Scheiße hier.
Ja, das glaube ich
überhaupt. Kam jetzt vor kurzem. August kam die.
Uralt. Ja,
3 Monate.
Uralt.
Uralt.
Ja, Southstar hat eine neue Single raus. Ja, also damals gab es, im August 2023 gab es noch Jukeboxen in den Kleinen. Ja.
Die Entwicklung ist rasant seitdem. Also es ist Wahnsinn. Ja.
Hat sich viel getan. Danke, ja. KI.
Danke, KI.
Ja. Ja, die Southstar-Single, weiß ich nicht, finde ich, kann ich schon mal spoilern, habe ich kurz reingehört.
Genauso denke ich auch. Hat mich überhaupt nicht berührt, Alter. Das Ding. Das habe ich, ich glaube, habe noch nicht mal 30 Sekunden durchgegangen.
Nee, ich auch nicht.
Robin Schulz präsentiert Copy.
Das ist das zweite Release schon mit Copy.
Ja, ist das so, ey, das ist so ein, ich hab Angst.
Können wir drüber sprechen.
Ist das so ein NFT-Scheiß oder?
Lass mal drüber sprechen. Pack sie mal rauf, komm. Wir reden mal drüber gleich.
Aber der Zug ist abgefahren.
Wir reden gleich mal drüber.
Komm, gib mal Gas. Ich hab Bock auf Mucke. Hast du eine
Story?
Ja, und gut, noch eine Single möchte ich bitte noch aufpacken. Die ist etwas älter schon. Von NF The Search. Mal für abwechslungsreiche Musik, die nicht aus dem Dance-Business kommt.
Ich dachte jetzt von 2019. NF mit T.
Und wir haben, ich möchte das jetzt schon mal ankündigen, wir haben einen Community-Song der Woche auch wieder, damit das hier nicht untergeht. Ich möchte mal die Mail jetzt schon vorlesen. Okay. Und zwar, der Community-Song der Woche kommt diese Woche von Felix Harrer. Er ist derjenige, der uns einen Song geschickt hat. Huhu, ein weiterer Song von mir ist heute auf dem Label Contra Records erschienen. Das ist dann der 17.11. gewesen, also vergangenen Freitag. Red Cups gemeinsam mit Tobi D, Schalldicht und Verox ist der Soundtrack für unvergessliche Nächte mit Freunden oder einem Crush. Kleiner Funfact am Rande, der männliche Sänger von Schalldicht ist Octavian, der hinter der Stimme des Nummer 1 Sommerhits Mädchen auf dem Pferd steckt. Hm. Liebe Grüße aus dem ausgelassenen und feuchtfröhlichen Selfkant, Felix.
Sehr schön.
So, sehr schön. Den Song hören wir gleich im Premium-Teil an und besprechen ihn dann aber wieder im Free-Teil. Ne? So machen wir
es. So ist das. So, und wir gehen jetzt mal rüber in die Lounge.
Die Klangküche Premium. Jetzt 30 Tage kostenlos testen auf dieklangküche.de.
Odkąd zaczęłam słuchać wieczorami Die Klangküche Premium, nie mam już problemów z zasypianiem i porannym wstawaniem.
Endlich wieder frei.
Free, frei.
Free Part. Ja,
ja, wir haben gerade Felix Harrer, Tobi D, Schalldicht und Verox mit Red Cups gehört und sind unseren Zuhörern und dem Felix noch ein Feedback schuldig. Wer möchte denn anfangen?
Ich kann gerne beginnen. Ich fand die Hookline sehr stark, sehr catchy. Also allgemein galt das hier für die Komposition. Hier ist ein klassischer Fehler aber passiert in der Produktion. Und zwar im Drop, im zweiten Teil, laufen Lead-Synth und Vocal gleichzeitig. Und die beiden Elemente liegen im selben Frequenzspektrum und man hat die Lyrics einfach gar nicht mehr verstanden. Und das ist ein Riesenproblem. Also du kannst nicht Synth und Lyrics gleichzeitig spielen lassen und man versteht die Lyrics nicht. Da hätte man ein bisschen anders lösen müssen mit dem Mixing.
Ja, sehe ich tatsächlich ganz genauso, muss ich mich anschließen. Das könnte man noch, hätte man noch verbessern können.
Ja, auf jeden Fall.
Aber ich glaube, für den Zweck, also Felix Harrer ist ja bekannt für so eine Art von Musik, ne, so diese Richtung. Ich finde, die Nummer passt gut zu ihm, vom Sound, so. Stilistisch gesehen.
Also ich finde, ich fand die Stimmung, Melodie, fand ich sehr stark, fand ich cool. Ich habe auch den Refrain jetzt noch im Ohr. Ich finde, die Nummer geht einen krassen Switch im Drop. Also im Drop geht's los und dann kommen diese sehr, sehr hellen super breiten Synth rein. ich hätte mir sogar eine Version gewünscht, wo man nicht ganz so Vollgas gibt im Drop. Die hätte ich mir, weil jetzt ist es schon so, das ist für mich schon fast der Remix, weißt du? Das Original hätte ich mir irgendwie gedacht, bei dem Vocal mit der Stimmung, du musst gar nicht so in diese, das war ja auch so vom Style her auch so ein bisschen wie die, wie heißen die Jungs, die wir auch schon hier in der Klangküche gehört haben?
Das
Nee, die wir auch gepusht haben ein bisschen. Die dann nachher
so. Viele hat es ja gepusht.
Exmo,
ja. Ah, ja, stimmt, ja.
So, der Main-Part geht doch so in die Richtung. Und ja. ich habe so gedacht, warum eigentlich dieses Full EDM? Ich würde gerne eine Version mal hören mit den Vocals, mit der Stimmung, die aber im Drop ein bisschen so mal so zwei Gänge runterfährt.
Ja, die Tat, also die war schon an der Grenze, die ist sehr britzelig, so im Drop, ne? Der Synth, und nachher beißt er sich halt komplett mit den Vocals. Da gibt es einen Pro-Tipp. Also man macht im ersten Teil des Drops, lässt man den Synth ganz offen spielen, also vollen Cut-Off-Filter aufgedreht. Und wenn dann die Vocals einsetzen, dann dreht man den ein bisschen zu, den Filter, den Cut-Off-Filter, sodass die richtig krassen Obertöne weg sind und Platz machen für das Vocal. Das hat man schon in den 80ern, 90ern gemacht, so gemixt. Das ist hier leider nicht passiert. Das wäre, glaube ich, noch, da wäre ein bisschen geiler gewesen. So.
Und ich sage halt, abgesehen vom Mixing, so richtig stilistisch hätte ich es mir sogar auch noch, also würde mich mal interessieren, wie klingt das, wenn man nicht diese super krassen Exmo Synths reinpackt.
Ja.
Ich muss noch was sagen zu der Melodie, und zwar dieses am Ende dieses das kam mir super bekannt vor von irgendwas anderem.
Interpolation.
Ich kann dir gerade nicht sagen, ja, komplett Interpolation für mich. Hm. Ja. Aber
ja, also ich habe nur ein bisschen am Mixing was zu kritisieren. Ansonsten, ich fand die Nummer gar nicht schlecht. Also sonst hat mir das ganz gut gefallen. Aber
nee, ich finde die auch gut.
Wenn ich die als Demo bekomme, würde ich sagen, würde ich sein, aber bitte einmal zu Sinan zum Stairmaster.
Ein bisschen angleichen.
Und den Lied weg.
Ja.
Bisschen ruhiger machen.
Okay.
Ja, das ist auch tatsächlich, also wenn das anfängt, bei manchen Leuten weh zu tun im Ohr, ne? Dann ist schon eigentlich kritisch. Also, das ist schon, dann hast du Skip Rates höher und solche Sachen alles, ne? Kannst du besser ein bisschen konservativer mixen, ein bisschen ruhiger, entspannter, dann ist der Hörer auch nicht so schnell ermüdet und so. Ja. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, also ich würde hier aber auch mal sagen, also unabhängig davon ist es, wir haben hier einen krassen Unterschied zwischen den Strophen und dann dem Drop. Also der Drop ist viel heller und greller als der Break.
Ja, viel heller,
greller,
ja.
Und das ist. Das ist dann nicht so von aus einem Guss. Das ist nicht,
ja,
so,
ist nicht so homogen. Ja,
genau. Ja. Ja.
Mein Erlebnis.
Es kriegt mich immer wieder. Ich denke immer so, was ist denn jetzt los? Ich habe jetzt mal kurz Fernseher angemacht.
Ja, Interpolation.
Jedes Mal. Ja.
Also Sinan und ich haben Windows upgedatet, das waren unsere Erlebnisse.
Ich hab noch eins. Es ist mir gerade spontan eingefallen, wo ich gerade dieses Mein RTL-Jingle abgefeuert habe. Habt ihr mitbekommen, dass RTL richtig krass die NFL pusht?
Nee. Richtig krass, nee, habe ich nicht mehr. Ich habe nur mitgekriegt, dass Oliver, wie ist der noch? Oliver
Pocher.
Nein, der ehemalige Teammanager der Fußballnationalmannschaft. Oliver Bierhoff. Der macht jetzt NFL-Promotion. Der ist jetzt richtig da im Business drin. Der will die NFL groß machen in Deutschland.
Aha, und du glaubst, das hat nichts mit RTL zu tun?
Doch, kann sein. Ich hab's noch nicht mitgekriegt, hab ich
gedacht. Ja, okay, also ihr habt's nicht mitbekommen. Also RTL gibt gerade Vollgas, ja. Die haben gesagt, die Formel 1 war ja jahrelang RTL-Ding, ne? Mhm. Also Jahrzehnte, ja, wenn ich überlege.
Und Skispringen war auch ganz, ganz krass. Mann.
Aber Skispringen war aber nicht RTL, oder?
Doch.
Das war ARD, ZDF, glaube ich.
Ja. RTL Skispringen war das nicht? Ah, ist auch
scheiße. Nee, ARD, ZDF. Ich weiß noch, mein Opa hat immer
auf jeden Fall ZDF
geguckt. Auf jeden Fall Formel 1.
Riesending. War ja immer, und dann Formel 1 interessiert aber mittlerweile kein Schwein mehr in Deutschland. Und RTL
Max Verstappen.
Ja, genau. Und RTL hat dann gemerkt, okay, scheiße, die haben dann die Lizenzen auch nicht mehr gekauft und die haben halt überlegt, wir brauchen was Neues. Und jetzt gehen die halt Vollgas auf NFL. Die haben auch irgendwie jetzt, ich weiß gar nicht, ob es schon immer so war, aber sonntagabends sind halt dann immer Spiele, die werden live übertragen. Die machen es dann extra so, dass die in den USA mittags sind, die Spiele, damit die bei uns abends sind, ne? Krass. Die sind dann dort, das sind dann dort die 13, 14 Uhr Sonntagsspiele, die sind dann bei uns eben um 20 Uhr. Und ich finde das ganz spannend, weil das ist ein Versuch von RTL jetzt, das sozusagen mit viel Budget und krasser Marketing und so weiter einen Hype auszulösen, um etwas zu haben. Also ne, das ist nicht organisch. Das ist nicht dieses, oh krass, alle fahren auf einmal auf NFL ab und RTL kauft das jetzt, sondern es ist andersrum. RTL geht es gezielt so an. Ich bin super gespannt, ob das klappen wird.
Ich muss sagen, jetzt mal als Beispiel, NFL hatte ich nie Bezug dazu, weil es so weit entfernt war. Du hast ja nie die Zeiten gehabt, dass du schauen kannst live. Wenn die das jetzt machen, würde ich sogar für mich sagen, ich finde das interessant, weil ich den Sport interessant finde. Vielleicht gucke ich da mal rein jetzt. Genau deswegen, weil jetzt die Zeiten besser sind.
Also nicht, ich will da gar keine Werbung für machen, sondern mich interessiert.
Nee, aber ich verstehe den Effekt.
Ja, mich interessiert, ob das klappen wird. Weil wenn es klappt, das fände ich krass, weil ob du Hypes auslösen kannst. So.
Ja, Nachfrage schaffen. Also normal ist ja Angebot, Nachfrage. Und wenn es das Angebot nicht gibt, dann musst du die Nachfrage halt oder das Angebot schaffen und dann die Nachfrage damit in Verbindung. Ich habe das gelesen da mit dem Oliver Bierhoff-Artikel. Die NFL investiert richtig. Ne? Also es ist jetzt nicht RTL-Geld, glaube ich, da, was da investiert wird, sondern das kommt aus Amerika, das Geld. Die wollen das hier groß machen, damit sie hier auch Geld nachher langfristig verdienen können an dem Sport. Ne?
Ja, es ist natürlich eine Kooperation. Ne? Also
wahrscheinlich, ja. Aber war das nicht immer früher Sat.1? NFL hatte ich immer mit Sat.1 in Verbindung gemacht. Mal früher.
Run Football und so. Ja. Ja.
Es gibt jetzt mittlerweile auch die XFL. Kennt ihr die?
Nee.
Die XFL, das ist quasi der NFL-Konkurrent und die XFL wurde gegründet vom Dwayne The Rock Johnson und die gehen damit mega auf Promo und Kohle in den USA ab. Müsst ihr euch mal informieren, das ist krass.
Was ist der Unterschied?
Ja, weiß ich nicht.
Anderer Verband einfach nur, so.
Andere Liga.
Okay. Wollen die mal Fußball doch auch machen? Die wollten doch, die Top-Vereine in Europa wollen noch eine eigene Liga gründen irgendwie.
Da hat Dwayne The Rock Johnson einfach XFL gegründet und die läuft ganz gut, glaube ich sogar.
Ja, okay, ich habe am Sonntag auf jeden Fall ein Spiel geguckt. Ich habe einfach mal gesagt, so, ich lasse mich mal drauf ein. Ich guck mal. Ne? Grundsätzlich bin ich noch nicht so super warm damit geworden, weil mich ein bisschen stört, dass der Spielfluss immer so unterbrochen ist. Du hast halt immer Kurzaktion, dann neue Aufstellung. Du hast sehr viel Werbung. Ich weiß, auch deswegen lieben die das halt, das zu vermarkten, weil du einfach unglaublich viel Werbung schalten kannst, im Gegensatz zum Fußball. Ja, Fußball kannst du 45 Minuten am Stück keine Werbung zeigen, ist eine Vollkatastrophe, also aus Marketing-Sicht. Und ja, ich bin einfach mal gespannt. Ich habe es mir mal angeguckt, so krasser Fan bin ich noch nicht geworden, aber kann ja noch kommen, keine Ahnung.
Ja, bin ich auch gespannt.
Ich habe mal diesen einen Football-Film gesehen, der darauf abspielt, diese langfristigen Verletzungen, Gehirnschäden, die Spieler danach haben. Also eigentlich ist der Sport auch ein bisschen kritisch zu betrachten. Aber
total. Ich hab gestern, wie gesagt, geguckt und ich glaube, in dem einen Spiel, was ich geguckt habe, gab es 3 Verletzungen und einer musste auch ausgewechselt werden, weil er voll eins auf die Mütze bekommen hat und Sehprobleme hatte auf einmal. Wo du auch so guckst und denkst, cool, ich weiß nicht. Also gibt wohl irgendwie
aber auch, hey, es gibt auch Eishockey. Irgendwie den,
ja, aber NFL ist wohl irgendwie krasser. Also beim Eishockey.
Ja, erschütternde Wahrheit heißt der Film. Mit Will Smith ist er.
Ah, okay.
Ja, muss man sich mal angucken. Es geht darum, da gibt es auch Statistiken, ne? Die werden auch aufgeführt, die stimmen auch irgendwie, dass ganz viele haben hinterher Parkinson von den Spielern und so, weil die 50 Mal Gehirnerschütterung hatten in ihrem Leben nachher. Und das,
Alter.
Ja, das macht deine Gehirn matschig so richtig.
Also
richtig,
ja, also das Problem ist halt vor allem, dass die im Prinzip ganz häufig kleine Gehirnerschütterungen haben, die sie aber nicht auskurieren. Ne? Also die dann wieder mit dem ins nächste Spiel starten. Das ist schon echt nicht cool. Es gibt wohl irgendwie auch noch den mehr oder weniger scherzhaften Spruch, wofür NFL steht, und zwar für not for long.
Ja.
Natürlich nicht wirklich.
Ganz, aber ganz hohe Suizidrate auch unter den Footballspielern, ne? Deswegen. Okay. Also so außergewöhnlich hoch und so. Ja. Guck dir den Film an, Max. Erschütternde Wahrheit heißt der.
Mit Will Smith. Der Titel ist auch hart gewählt.
Ist deutscher Titel. Im Original heißt er Concussion oder so.
Ja.
Die Deutschen.
Haben manchmal.
Ja. Oh, scheiß drauf, gucken wir mal, ob der Hype funktioniert.
Ich würde ja gerne mal Eishockey ein bisschen größer sehen. Ich war damals ein großer Eishockey-Fan für eine gewisse Zeit.
Eishockey hat das Problem, man kann das schlecht am Fernsehen verfolgen. Ne? Also
ich finde den Puck zu klein. Das ist das
Ding, genau.
Ja.
Sieht man nicht. Der muss dir in die Kamera fliegen, damit du was siehst.
Das war meine Story der Woche. Mein Erlebnis. Mein riesengroßes.
Ich habe nichts erlebt.
Erlebnis.
Noch was. Ich kann nur erzählen, ich bin gerade vor dieser Aufnahme noch einmal wieder einen Halbmarathon gelaufen.
Ach du geil. Geiler Typ. Ja. Ey.
Und das lief jetzt schon mal viel besser als beim letzten Mal.
Freak.
Zeitlich. Hammer. Sehr gut.
Läuft.
Ja, ich will auch wieder laufen.
Letztes Mal bin ich umgefallen, als ich ins Ziel gekommen bin. Und heute war alles gut. Also hast du schon eine Steigerung gemacht. Aber nicht Max, schlecht. Ich sehe gerade, du hast richtig krasse Sachen erlebt.
Ich bin gespannt, ob du morgen Muskelkater hast.
Nee, glaube ich nicht. Würde ich jetzt schon merken, so ist, glaube ich. Okay. Die Phase ist jetzt auch vorbei schon. Mhm. Der Marathon kommt näher.
Geil. Ja, ich war letzte Woche, wo war ich? Naja, ich war in Berlin. Von Donnerstag an morgens bis Sonntagabend. Nee, Samstagabend, sorry. Aus mehreren Gründen. Ich war einmal da, um Songwriting-Session zu machen. Ich hatte da mich ja, wie vorhin schon angekündigt, mit ein paar Leuten habe ich da Songs geschrieben, neue Sachen in Berlin. Hatte da zwei sehr coole Songwriting-Sessions mit Eli Oaks und auch mit dem Trips von der Nummer von der Let's Get Fucked Up, die wir vorhin gehört haben. Und auch eine schöne Sängerin, also eine schöne Voice, meine ich. die Amre war.
Sorry, gecancelt. Das war's.
Kennst du dieses Interview nach dem Sport und dann so ein Basketballer, der wird doch interviewt und dann sagt er doch, ich grüße meine Familie, meine Freundin und meine Frau. Ja. Hat er sich versprochen so.
Ja. Nein, das mache ich nicht. Nein. jedenfalls ging es ja los, ihr wisst ja, es war ein Streik angekündigt von der Deutschen Bahn wieder. Und es war das erste Mal, wo ich sagen muss, ich habe von dem Streik überhaupt nichts mitbekommen. Also klar, mein Zug ist ausgefallen von Hamburg nach Berlin. Ich aber der nächste war
Widerspruch.
Warte.
Ich habe nichts mitbekommen. Klar, der Zug fuhr halt nicht und ich bin Auto gefahren, aber ich habe nichts mitbekommen.
Ey, Moment. Okay,
ich bin aber ganz geduldig.
Der Zug, der dann danach kam, eine Stunde oder eine halbe Stunde später, der war super leer, obwohl da stand riesen Auslastung, volle Auslastung. Okay. War keiner im Zug. Ich war gefühlt
der Einzige. Wer hat den Zug dann gefahren? Eine KI oder was?
Das waren Lokführer aus Bayern, glaube ich, die sind noch extra arrangiert haben, damit der Zug fährt. Irgendwie sowas.
Ja,
Hände
ja.
Von da unten geholt.
Ich kann dir sagen, warum da keiner drin war, weil die natürlich angekündigt hatten und dann sorgen die Leute natürlich für Alternativen. Die sind ja nicht so blöd wie du und setzen sich trotzdem da an den.
Aber meine Blödheit hat sich ausgezahlt, denn ich bin ganz entspannt Deutsche Bahn gefahren. Ja. Ich hatte keine Verspätung, nichts. Ich war da entspannt und alles cool.
Ja, cool. Ne?
Und wie gesagt, coole Songwriting-Sessions gehabt, hab ein paar Publisher getroffen noch, also ein bisschen geschäftlich auch unterwegs gewesen. Und nochmal zu der Sängerin, der Amre. War ganz lustig, das war am Freitag die Session mit Eli Oaks und Amre und wir saßen dann im Studio, Amre kam irgendwann auch rein und wir haben so ein bisschen gesprochen, ne, sich ein bisschen kennengelernt, man kannte sich nicht, das war alles über wieder Instagram geschrieben, yo, lass mal eine Session machen zusammen, ich habe hier eine Idee und die Idee kam auch heute auf TikTok raus, habe ich heute mit den beiden gepostet, was wir da gemacht haben und wir reden so, woher wir kommen, was wir so machen und ich habe ihr gesagt, guck mal, ich komme hier aus der Nähe von Berlin, ich bin damals hier aufgewachsen in Potsdam, / Werder Havel und dann sagte sie zu mir, lustig, ich bin auf dem Filmgymnasium in Potsdam gewesen und ich gucke sie so an.
Und am Ende war die Geschwister.
aber das Lustige war, wir waren auf derselben Schule.
Ach krass.
Wir waren einfach auf derselben Schule, aber wir kannten uns nicht.
Auf derselben Zeit, oder?
Ja, das Ding, wir wissen es nicht ganz, aber es.
Ihr wisst nicht, wann ihr zur Schule gegangen seid?
Du weißt auch, wie alt ihr seid.
Keine Ahnung, wann das war, aber ich kann mir vorstellen.
Diese ganzen Widersprüche hier langsam in Max' Erzählung.
Ich glaub dir gar nichts mehr.
Kommt mir ein bisschen komisch vor alles.
Du weißt doch, wann du zur Schule gegangen bist.
Ja, Mann, aber ich weiß nicht mehr, sie weiß nicht mehr ganz genau, wann sie da war. Also es muss so gewesen sein, ich war in der 8. Klasse. Und kam gerade auf die 8. Klasse auf dieser Schule und ich glaube, sie ist dann genau da gegangen.
Ach so, okay.
Auf eine andere Schule nach Berlin. Das war so eine Überschneidung.
Okay, okay.
Weil wir hatten dieselben Lehrer, wir kannten alles, ne, es war alles so, wie es auf der Schule war, aber wir waren halt nicht zur selben Zeit da. So,
okay.
Es war aber
okay.
Alles identisch eigentlich. Und dann gab es halt so eine weitere Story. Wir waren auf derselben Schule, dann habe ich auch noch erfahren, dass ihr Freund quasi da wohnt oder da wohnte, wo ich jetzt hinziehe Anfang des Jahres. Ich ziehe um und es ist exakt dieselbe Straße. Ich hab mir so, wie krass ist das denn? Super weird. Und jetzt wird es noch lustiger. Wir haben über Songpush gesprochen letztes Mal. Wisst ihr noch? Mhm. Songpush,
ja,
die Plattform.
Ja. Die gehört ihr.
Die arbeitet da.
Ach so.
Auch noch. Sie arbeitet da auch noch.
Ach, krass.
Wie krass ist das? Also drei komische Zufälle so auf einmal. Ich dachte mir so, okay, krass, krasser Tag so. Also das, dann ist mir wieder da eingefallen so, überleg mal, wie krass wir uns schon so oft hätten begegnen müssen. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Wir waren schon an so ähnlichen Orten, aber haben uns nie gesehen da. Und dann
vielleicht
kam
habt
dieser
ihr euch ja gesehen, ich weiß
Moment,
es halt nur nicht.
Wissen es nicht, genau. Ja. Aber dann kam dieser Moment, wo wir uns jetzt im Studio getroffen haben und ein geiles Single gemacht haben.
Ja, ich finde, also das sollte verfilmt werden, die Geschichte. Die
ist so, oder?
So, finde ich auch. So spektakulär.
Ja, ich habe eine komische Erzählungsweise, ich weiß. Aber das wollte ich euch mal mitgeben. Das war so mein Erlebnis.
Ich finde, verfilm das, aber bau noch irgendwie bitte so irgendwas mit Gehirnerschütterungen ein.
Also quasi sollte man diese Folge der Klangküche verfilmen mit Will Smith.
Long story short, ich hatte auch noch einen Auftritt in Berlin, da war auch noch ganz cool am Freitagabend dann.
Ey, vor allem Will Smith hat auch bei Bad Boys mitgespielt, ne?
Okay.
Schließt sich der Kreis.
Geil.
Und ich war im Vabali, kann ich auch noch sagen, in Berlin. Was? Kennt ihr Vabali?
Nein.
Nee.
Vabali ist ein Spa, also eine Therme eigentlich. Okay. Die gibt's in Hamburg, Düsseldorf und Berlin. Und das war wie im Berghain.
Ich dachte schon, du redest so Asi-Deutsch. Ey Jungs, ich war Bali.
Nee,
ich war Bali geflogen, so mega korrekt. Für zwei Tage, ich war Bali.
Okay. Meine Fresse. Nein, das ist ein Spa und die Schlange in Berlin war so lang, dass ich mit meiner Freundin da, ich glaube, 3,5 oder 4 Stunden draußen stand, bevor wir rein durften, weil es so voll war. Das hatte so Berghain-Vibes. Ja, kein Scheiß.
Wie lange?
3,5 bis 4 Stunden standen wir da, damit wir da rein dürfen.
Krass.
Ihr standet da.
Wir standen draußen vor der Tür, haben gewartet, bis wir rein dürfen.
Vier Stunden gewartet, bis ihr in ein Spa könnt.
Alter. Ja, ich hab's geplant gehabt und ich wusste nicht, dass ich reservieren muss. Das, weil es so voll war. Dann standen wir da.
Du stehst vier Stunden.
Krass. Ja, aber ich habe in der Zeit TikToks geschnitten.
Okay.
Also super. Ich hab die Zeit gut genutzt.
Aber warum hast du nicht einfach den Gil-Opferriem gezogen und gedroht, dass du mit deiner Reichweite den Laden gleich richtig auseinander nimmst?
Weil ich kein Huso bin. Deswegen.
Ey, mir fällt da gerade eine Geschichte ein. Irgendwann Love Parade 1998 oder so in Berlin. waren wir morgens noch im Schwimmbad, bevor die Parade anfing. Also irgendwie samstags nachmittags fängt die an. Mhm. Wir waren morgens noch im Schwimmbad. Und dann in so einer Umkleidekabine gehe ich rein und dann lag da so ein Säckchen, so ein Tütchen, also richtig voll, so eine richtig volle Tüte mit Pillen. Also so Ecstasy-Pillen und so, ne? Und dann habe ich die Tüte genommen und habe die so oben
und runtergezogen.
Oben so auf so einen Vorsprung gestellt und so weggedrückt, ne? Sodass sie nicht mehr in dieser Kabine war. Und ich hatte da, war die aus meinem Blickfeld. Und dann habe ich gesehen, wie die so, waren so drei Dudes, ne? So Jugendliche, wo die auf einmal ganz hektisch wurden und die Tüte gesucht hatten in diesem Schwimmbad. Ne? Das, weil das auch so eine Art Spa war, fällt mir die Geschichte gerade wieder ein. Und das war auch halt in Berlin, ne? Und die haben dann da eine Stunde oder so, haben die diese Tüte gesucht, ne? Die hatten Panik, dass die weg waren. Wahrscheinlich wollten die auf der Love Parade vertickern und das war haben sie investiert, ne? Erstmal. Und dann, haben sie die am Ende noch, glaube ich, gefunden.
Ich habe eine Frage. So eine hypothetische Frage. Also, wenn ich so Pillen nehme und ich nehme so Abführmittel, also Abführpillen, ja, wo du richtig Scheißerei von bekommst und ich stempel da so Smileys und so drauf, ne? Und dann lasse ich so eine Tüte mit solchen Pillen irgendwie in einem Club liegen. Meinst du, Leute, die das finden, die schmeißen sich dann so Abführpillen rein?
Sofort.
Das ist gar nicht lustig.
Die sind den ganzen Abend nur noch am Scheißen und denken sich so, was für ein Abfuck, Mann. Ich dachte, wir kriegen hier einen Free-Trip und
jetzt. Ja, kriegst auch einen Trip, aber zum Klo.
Oh Mann.
Ja.
Okay, reicht für heute.
Reicht für heute,
das
genau.
Jetzt, ja. Alter.
So, Outro.
Lass mich schnell den Bar runter hier, ey. Oh.
Ja, noch mehr Geschichten aus unserer Jugend gibt's dann nächste Woche. Ja.
Und aus dem Paulanergarten, so habe ich das manchmal das Gefühl hier.
Jetzt ist mal schön Cocktail mit Apfelmittel, ey. Ja, ich freue mich.
Aber da waren Smileys drauf, so ein Scheiß. Tschö.
Okay.
So, Freunde, ciao. Macht's gut. Bis dann, ciao.